Blabla. Menschen und Orte, Freizeit und Kultur, Traditionen und Innovationen. Seit über 12 Jahren präsentiert das Himmelblau-Magazin die Schokoladenseiten Oberbayerns und Tirols. In Form seiner brillanten Reportagen zeigt Himmelblau, warum sich das Leben in alpenländischen Gefilden so heimelig anfühlt. Doch der Platz ist begrenzt in so einem Heft und die Welt drumherum so reich an Geschichten. Darum haben wir dieses Spin-off ins Leben gerufen. Himmelblabla, der Podcast zum Magazin. Quasi Sahnehäubchen, Aperitif, Vor- und Nachspeise zugleich. Diese Folge wird präsentiert von Stravanza, dem Modelabel mit frechen Prints, lässigen Schnitten und der Extraportion bayerischem Charme. Ja, ein gruseliges Willkommen, liebe HörerInnen des Himmelblabla-Podcast, hier zur 17. Folge. Mein Name ist Katie und mir gegenüber sitzt heute wieder Christian Topel. Meine sehr verehrten Damen und Herren und alle dazwischen und außerhalb, lassen Sie sich sagen, dass dieser Mann sich vor fast nichts scheut. Der Angst und Ekel bestimmt nur aus dem Lexikon kennt. Er hat sich, wie er uns kürzlich selbst berichtet hat, schon heldenhaft in ein echtes Geisterhaus gewagt, freiwillig und ohne Fluchtplan. Er ist der Mann, der sich nicht davor scheut, das Wort Oktopoden in der Öffentlichkeit zu sagen, und zwar mit Überzeugung. Der furchtlose Mitbegründer des Himmelblau-Magazins, der unerschütterliche, freischaffende Copywriter und Autor, der unerschrockene Hundepapa von Penny Lane, die wandelnde Konfrontationstherapie, wenn es um Schlüpfrigkeiten geht, der Erfinder unseres eigenen Grusel-Podcast-Poltergeistes. Doch eines wirft ihn vielleicht doch aus der Bahn. Meinen Podcast-Kollegen, nämlich angsteinflößende Alliterationen. Denn wenn man als Texter tagtäglich durch finstere Fantasierflure streift, sich mit kribbelnden Kausalitäten, gruseligen Grammatikgolems und ekligen Editiereskapaden herumschlagen muss, wenn Angstattacken durch Adjektivakkumulationen lauern und ekelhafte Endlossätze erbarmungslos ein Absatz-Afterlife fordern, dann weiß man, der wahre Horror trägt Helvetica. Aber keine Sorge, wir haben unsere Satzzeichen geschärft, unsere Synapsen sortiert und stellen uns heute furchtlos dem Fantastischen, dem Fiesen, dem Furchteinflößenden, den Ängsten, dem Ekel und allem, was kribbelt, krabbelt und köttelt. Hallo Christian.
Einen wunderschönen guten Nachmittag, liebe Katie. Ich könnte echt stundenlang diesen Alliterationen zuhören.
Wirklich?
Ja, und ich liebe Alliterationen.
Ach so, ich dachte schon, du abscheust sie, verabscheust sie.
Nein, ich verliebe mich immer wieder aufs Neue in sie.
Gut.
Liebe Hörer, liebe Hörerinnen, falls ihr es in letzter Zeit auf unserem Instagram-Account vermisst haben solltet, unser Himmelblabla-Sonnenscheinchen, dann hat das einen guten Grund. Die Marketing-Spezialistin, die Sängerin der Rockband Mulberry Sky, die kuschelfreudige Besitzerin zweier Katzen namens Loki und Luna, war verreist. An einen Ort namens Pyrovandia. Nein, da stammen nicht diese Scherzkekse her, die im Fußballstadion immer ihre Pyro abfackeln. Dabei handelt es sich um jene fiktionale Welt, auf der sich die Handlung von Katrin Fabers im Entstehen befindlichen Fantasy-Saga abspielt. Und für mich und euch da draußen heißt es ab sofort Daumen drücken. Denn die liebe Katie hat das Manuskript an ihren Wunschverlag geschickt, wahrscheinlich per Drachenpost. Und wenn der das Werk nicht annimmt, falls er jetzt zuhört, dann überlegen wir uns vielleicht doch noch eine kleine Choreo aus Pyro. Abgemacht. Nein, Gewalt ist natürlich keine Lösung, außer in Pyrovandia, da wird schon ordentlich gekloppt. Gottlob öfter als gevögelt. hoffe ich zumindest, weil sonst musst du mir eine jugendfreie Version schreiben, das weißt, gell?
Na gut.
So. Und mit diesem kleinen Update, ungefragt zu deiner kommenden Karriere als bayerische Rebecca Jaros, darf ich dich zur heutigen Folge begrüßen. Bist du schon in Feiertagslaune? Ich habe gesehen, du hast heute schon Eier gefärbt.
Ja, Eier. Geil. Wer die letzte Folge gehört hat, weiß, dass sich ja viel um Eier dreht hier, ne? Und jetzt ist Karfreitag, müsste man vielleicht dazu sagen. Vielen Dank, Christian, für deine liebe Begrüßung an dieser Stelle. Wir nehmen heute am Karfreitag auf, obwohl diese Folge erst am 28. April erscheint. Also ihr hört uns ein bisschen verzögert, denn ich werde mich am Ostermontag Richtung Urlaub aufschwingen.
Aber diesmal nicht nach Pyrovandia.
Nein, nicht nach Pyrovandia. Aber ja, also es ist aufregend. Es ist eine aufregende Zeit gerade irgendwie. Ich war wirklich ein bisschen in meiner Welt gefangen, die ich da geschaffen habe und bin aber sehr gut weitergekommen. Ja, verrückt.
Ja, ich hab's gesehen. Es ist irre.
Wie läuft's bei dir?
Schlicht.
Was?
Nein, schmarrn, gut. Aber wir haben ja jetzt, also gerade ist, wenn wir hier aufnehmen, bin ich mittig in den zwei schlimmsten Wochen unserer Himmelblau-Magazin-Produktion.
Ja.
Und Redaktionsschluss war schon und jetzt geht's ins Fertigmachen. Mhm. Da ist die Hölle los.
Mhm.
Da ist nichts anderes geboten.
Kannst du uns schon was spoilern aus dem neuen Magazin?
Ah ja, wir haben ganz entzückende Geschichten
drin.
Zum Beispiel über einen historischen Hof von zwei ganz entzückenden älteren Herrschaften, der Sepp und die Christine aus Nusdorf am Inn.
Cool.
Aus der Einöde namens Ramsau. Und die haben sich entschlossen, dass sie ihre Tiere nicht mehr verramschen und ausnutzen und ausbeuten und dann irgendwann in die heiligen Jagdgründe schicken, sondern einfach leben lassen. Und
cool.
Haben sich quasi aus diesem, zuletzt war es Milchwirtschaftssystem, verabschiedet und haben jetzt da einfach ihre Kühe und die dürfen da einfach sein, wie sie sind. Und da war ich zu Besuch und dann sind wir da über den Hügel geklettert und die Kühe sind mitgeklettert und haben sich ein bisschen kraulen lassen. Und gerade schön ist es da oben.
So eine Kuh, die gibt ja auch dann keine Milch.
Wenn nee, muss sie nicht. Ja. Das vergessen wir so gern bei unserem Milchkonsum. Das auch wie überraschenderweise auch wir Menschen, wir geben bloß Milch, wenn wir schwanger sind und dann ein Kind auf die Welt gebracht haben.
Beziehungsweise ein Baby haben.
Und dann auch wie bei uns, eigentlich ist das mordsanstrengend, wer schon mal ein Kind auf die Welt gebracht hat, habe ich mir sagen lassen. Ich selbst habe es noch nicht dürfen.
Wir können da nicht mitreden.
Das ist erstmal das Kind in sich heranwachsen zu lassen, schweineanstrengend, es auf die Welt zu bringen, höllisch anstrengend und dann auch so die erste Zeit, also da bist du erstmal fertig.
Du bist beschäftigt.
Und das ist uns aber bei Kühen wurscht, die müssen dann sofort wieder zicke-zacke ran, weil wir brauchen Milch. Und dann ist es ja auch so, dann hast du diese kleinen, weil das vergessen wir auch, dann gibt's ja ein kleines Lebewesen, das auf die Welt kommen musste, damit der Milchfluss fließt.
Jawohl.
Ja, was machst du jetzt mit denen kleinen Lebewesen? Weil die musst du ja auch irgendwie füttern, die brauchen Platz. Ist eher schlecht, wenn du die eigentlich gar nicht brauchst, weil
alles, weil du kein also, wenn Fleischbetrieb sich, bist.
Ja,
und
dann,
gerade wenn es ein männliches Jungtier ist,
ja,
dass sie später
also
nicht.
Dann,
jetzt haben wir uns da aber.
Ja. Wobei, es geht ja heute auch ein bisschen, also ein bisschen streift das Thema schon.
Ja,
und
vielleicht.
Das werden wir uns halt auch unterhalten, vielleicht.
Ja, es ist sehr spannend, auf jeden
also
Fall.
Also, das war ein sehr schönes Thema. Wir haben auch ein bisschen was Ernsteres dabei, wobei ich es auch unheimlich spannend finde. Wir haben einen, lass mich nicht lügen, 95-jährigen Mann gefunden, der uns über sein bewegtes Leben erzählt und das natürlich in den früheren Zeiten auch sehr traurig bewegt war, weil man kann rechnen, der hat tatsächlich den Holocaust noch gestriffen.
Ach, krass, ja.
Und das ist natürlich schon auch in heutigen Zeiten, finde ich, kann man nicht oft genug davon erzählen.
Und einfach drüber berichten, ja.
Dass wir das vielleicht einfach nicht mehr wollen, Herr Spahn. Und Auch freizeittechnisch sind wir breit aufgestellt für die Themen. Also das wird ein super Heft. Aber bis es soweit ist,
muss man noch ein bisschen warten.
Arbeit.
Aber schön. Wir freuen uns auf das neue Magazin. Und du hast mir heute was mitgebracht.
Ausnahmsweise habe ich Geschenke dabei.
Ja, es liegt hier auf dem Tisch und ich bin schon ganz aufgeregt. Und zwar hast du Lesezeichen dabei. Himmelblabla Lesezeichen.
Hurra.
Wie konnte das geschehen?
Das habe ich mich auch gefragt.
Das ist ja saucool. Und ich würde mal sagen, ich erkläre mich dazu bereit. Die ersten 20 Menschen, die uns eine Nachricht auf Instagram schreiben, denen schicke ich eigenhändig von mir in einen Briefumschlag verpackt, mit viel Liebe, so ein Lesezeichen. Also haltet euch ran, schreibt uns eine Nachricht auf Instagram, dann bekommt ihr eins dieser fantastischen Lesezeichen.
Du kannst ja deine Seite auch signieren, das wird jetzt viel wert bald.
Ach so, du kannst ja deine auch signieren.
Das kann ich auch machen. Ja, das kann eh keiner lesen.
Wir haben das, oder ich könnte das ja, du machst einmal vor. Und
dann ja, genau.
Ja, aber saugeil. Lesezeichen kann man nicht genug haben, finde ich.
Finde ich auch.
Super Sach. Schon mal so vorweg.
Hätten sie ja auch schon super.
Und gleichzeitig habe ich mir noch was überlegt, was du noch nicht weißt. Aber vielleicht wird es demnächst mal wieder ein Gewinnspiel geben.
Ach, cool,
auf unserem Instagram-Account. Genau, aber dazu dann eben auf Instagram.
Mehr. Okay, ich bleib dran.
Sie bleiben? Ich bleib dran. Gut. Um was geht's denn heute?
Ja, ich hoffe, wir bekommen die Folge halbwegs fröhlich hin. Bei dem.
Oh, Gottes Willen.
Wir haben uns ja überlegt, dass wir heute über Angst und Ekel sprechen.
Ja, also nachdem wir letzte Folge angekündigt haben, alle kriegen Hunger. Vielleicht hört es die Folge nicht beim Essen.
Schon mal wieder. Was ist denn da los?
Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wie ich auf das Thema gekommen bin.
Stimmt, aber du warst sie.
Mhm.
Ja. Aber eigentlich ist es ja eh so. Eigentlich sollte bei so einem Thema ich mich zurücklehnen als alter, weißer, deutscher Mann, beim Thema Angst und einfach die Klappe halten und einfach Raum geben, denen wie dir, eine Frau sitzt bei mir im Raum, warum haben Frauen meistens Angst, wegen Typen wie mir?
Hm. Ja,
und
spannend.
So queere Leute, Menschen mit Migrationshintergrund, Frauen, eigentlich kann dir zu Bier trinken gehen. Und
nee, so machen wir das nicht. Ich habe mir viel überlegt, um dich hier in dieses Thema natürlich mitzunehmen und dich in dieses Thema wohlig zu integrieren.
Oh, wir ekeln uns heute richtig wohlig.
Uns heute richtig.
Schlammcatchen, oder?
Wenn du magst, wenn du dich traust, können wir auch mal Schlammcatchen.
Nein, gegen dich nicht und bist zu stark mit deinem Folterkeller-Training.
Das stimmt. vielleicht mal eine Frage vorweg, eine Schätzfrage für dich. Bist du bereit?
Unbedingt.
Christian, wie viele offiziell benannte Phobien gibt es denn weltweit? Also solche, die in psychologischen Klassifikationen, Studien oder Fachliteratur auftauchen. Sind es ungefähr 50, sind es ungefähr 300 oder sind es über 500?
300.
Meep, falsch. In Fachkreisen kursieren teils sogar über 700 benannte Phobien. Nicht alle sind davon medizinisch anerkannt, aber dokumentiert oder beschrieben. Und viele davon sind auch sehr selten oder kulturell geprägt, aber die Vielfach solcher Phobien sind tatsächlich erstaunlich.
Zum Beispiel die Angst vor Enten.
Oh ja.
Die gehört ja zu meinen Liebsten.
Erzähl mal.
Ich weiß nicht mehr, der Fachbegriff ist schon so schön.
Okay.
So, wir könnten ihn kurz googeln. Nein, keine Lust. Jeder weiß es.
Komm mal später auch nochmal. Ich habe natürlich was mit Enten dabei.
Natürlich.
Natürlich.
Also. Keine Folge ohne etwas mit Enten.
Etwas mit Enten. Könnte eine neue Rubrik werden. Finde ich geil.
Irgendwas mit Enten.
Dann hätten wir so die Supersache, das Schmankerl der Folge und irgendwas mit Enten.
Ja, da denken wir mal drüber nach.
Geil. Ja, cool.
Hast du denn eine davon?
Eine
von
Ente?
Über 700. auf dem Grill gern.
Nein, kein süß-sauer. Nee, ich esse ja keine Ente. Also, ich habe tatsächlich sowas.
Aber ist es zu privat, oder?
Nee, ich habe es extra mitgebracht und vorbereitet.
Hallo, hier ist meine Angst. Bam.
Bam. Ich habe eine sogenannte Thalassophobie. Und zwar ist es die Angst vor tiefem Wasser, wie dem Meer, Ozeanen oder Seen. Es kann auch zum Beispiel die Angst vor der Seefahrt sein. Ja, ich fühle mich zum Beispiel auf Schiffen sehr unwohl, wenn ich auch weiß, dass da sehr tiefes Gewässer unter mir ist. Und es kann in seltenen Fällen mit der Angst vor großen Dingen oder monströsen Lebewesen zu tun haben, habe ich gegoogelt. Das ist jetzt bei mir vielleicht eher nicht so der Fall. Also ich habe nicht die Angst, dass wenn ich da in das Wasser reinfalle oder so, mich dann gleich der Riesenoktopus frisst, sondern ich habe eher einfach dieses Unwohlgefühl, dass da so viel Wasser unter mir ist.
Also
ich
kann, das ist der Abgrund.
Ja, und auch wenn ich das nicht sehe, also in so einen klassischen bayerischen Waldsee gehe ich nur mit der Luftmatratze rein, damit ich was habe, wo ich mich schnell festhalten kann. Oft hast du dann da auch so diese Schlingepflanzen, die am Bauch kitzeln. Und so. Boah, das will ich,
das ist
richtig
dich.
Ekelhaft, ja.
Also Ekel dabei und Angst, um Gottes
Willen. Angst und Ekel und in diesen schlammigen Seeboden rein und so. Blablabla. Nee, das ist gar nicht meins.
Interessant. Schau, ich habe quasi das andere Ende des Planeten, ist für mich herausfordernd.
Okay.
Und ich meine damit nicht Katy Perry, so weit wieder nicht. Es muss nicht der Weltraum sein.
Wir könnten dich aber auch mal in so einen blauen Anzug stopfen.
Also ich glaube, das, wie gesagt, das wird mir
sexy
gut stehen. Wir haben ja beide Bock, diesen, wie heißt der?
Benson Boone-Anzug.
Oh mein Gott.
Jetzt
bloß,
aber
ich glaube, damit muss man dann auch ein Salto von einem Klavier machen.
Ja, du musst die Leute mal abholen, weil wir sind hier gerade in unseren Hirnen, aber keiner checkt das gerade, von was wir sprechen.
Ach so, ihr seid nicht in unseren Hirnen.
Nein, wir sind in unseren Hirnen, aber die Hörer und Hörerinnen da draußen, die denken sich jetzt was? Katy Perry, blauer Anzug, Benson Boone, how does this fit
für mich
together?
Für mich bricht jetzt überhaupt erstmal eine Welt zusammen. Ich dachte, dass wir alle in meinem Hirn sind, dass sowieso alles außenrum eine Illusion ist, dass alles in meinem Hirn ist. Hat der Mensch Hybris und Gottgefühle? Nein. Okay, also Katy Perry hat sich gedacht,
ich flieg mal
in den All, in das All schießen zu lassen.
In so einem riesigen penisförmigen Ding.
In einem penisförmigen Ding und einem zerquetschten penisfarbigen Anzug.
Stopp.
Okay, nur blau.
In einem blauen Overall.
Und hat natürlich, wie es sich gehört, bei ihrer Rückkehr den Erdboden geküsst.
Ja, mit
und
Zunge.
Bei das weiß ich nicht, da müssten wir den Erdboden fragen.
Genau, ich frage mal.
Und traurigerweise hat so ein strunzdummer Flug in den All, den sich nur irgendwelche dummen Milliardäre leisten können, verbläst auf einmal so viel CO2 wie unser eins in seinem ganzen Leben. Who cares? Hauptsache die Reichen haben Spaß.
Und sie hat gesungen da oben.
Ja, das sind wir froh, das haben wir nicht gehört.
Wie kommen wir jetzt auf Benson Boone? Benson Boone ist ein aktuell meiner Meinung nach fantastischer Stern am Pop-Himmel, wie man so schön sagt. Und der hat immer fantastische Outfits an. Wir haben ja schon mal einen Song von ihm auf unsere Playlist gepackt und der hat ganz viele tolle neue Songs. Also hört euch zum Beispiel, der aktuellste heißt, glaube ich, I'm Sorry, I'm Here for Someone Else. Grandioser Song.
Hört sich sehr traurig an.
Und Slow It Down ist auch ein sehr toller Song. Den höre ich ab und zu beim Schreiben.
Ich habe was Trauriges gesehen, aber auch nur am Rande. Also das ist jetzt Social Media Gossip. Aber wie heißt dieses Festival, auf dem auch alle stehen?
Coachella.
Hat er doch einen Auftritt gehabt und hat Brian May auf die Bühne gehört. Und offenbar hat dieses dumme Publikum einen der weltbesten, legendärsten Gitarristen nicht erkannt. Da muss ich wirklich weinen.
Das ist der Gitarrist von Queen, sollten wir
unsere
vielleicht auch
Hörer und Hörerinnen kennen selbstverständlich Brian May, weil die sind sie sind ja nicht in meinem Hirn.
Nee, sie sind nicht in deinem Hirn.
Aber
sie sind auch nicht
sehr
in meinem.
Klug und sehr belesen und hören sehr gute Musik.
Ja, also wir haben das mit Katy Perry mussten wir erklären und das hat vielleicht nicht jeder mitbekommen, aber Brian May sollte vielleicht. Ansonsten schlagen Sie mal in Ihrem Buch nach. Was? Egal. Also wir waren bei meiner Thalassophobie und da habe ich noch einen kurzen Side-Fact für dich. Und zwar finde ich Unterwassertiere sehr cool und möchte dich mit einer grandiosen Information überschütten, die ich gestern aus dem Radio mir gefischt habe. Wow, das passt jetzt wieder super gut. Und zwar wurde erstmals ein Koloss-Kalmar lebend in seiner natürlichen Umgebung gefilmt. Das könnt ihr jetzt alle googeln und euch das anschauen. Das ist fantastisch.
Also da können viele Leute frittierte Kalamari draußen.
Ach Christian, den wollen wir nicht essen.
Na, wir nicht, andere schon.
Den wollen wir schwimmen sehen. Ich glaube, der wehrt sich. Der ist riesengroß.
Das will ich hoffen, der erwürgt dich dann.
Der hat so viele Arme und
acht
Herzen. Drei. Wir sind so gut informiert.
Also dieser eigene Podcast bildet einen, das ist unfassbar.
Irgendwas mit Enten und Kalmar.
Ach, oh Gott, das wären ein bisschen viele Rubriken.
Aber schön. Ja, gibt's was, also ich habe natürlich auch noch ein paar Sachen dabei, die mich ekeln, aber gibt's irgendwas, was du so hast. Ah, du wolltest gerade eigentlich von deiner Höhenangst erzählen.
Stimmt, wir waren da oben. Ja, stimmt. Ich wollte, darauf wollte ich hinaus. Ich habe so ein bisschen.
Gut, dass ich da bin.
So ein bisschen, wenn es hoch und dann geht es so ein bisschen steil runter. Also da rutscht mir das
Fliegen?
Herz schon in die Hosentasche.
Fliegen, Problem?
Mit was?
Fliegen?
Gar nicht. Überhaupt nicht. Es ist nur der Abgrund. Du weißt ja, wenn der Abgrund, wenn man in den Abgrund schaut, schaut der Abgrund auch einen an.
Ha.
Also so ähnlich geht das weltberühmte Zitat. Ihr wisst's, wie es wirklich geht. Nee, also so ein bisschen Höhenangst habe ich schon.
Von
aber
Katy
nicht
Perry.
Mehr so schlimm, nachdem die liebe Lena mal einmal mit mir auf die Kampfmann gegangen ist. Es ist besser und wir haben ja auch schon viele Höhenwege absolviert.
Das hast du schon mal erzählt, ne?
Und das geht dann schon. Also das ist ja auch belegt, also Konfrontationstherapie. Im Idealfall macht man sie nicht eigentlich so auf eigene Hand, wie man gerade lustig ist, aber tatsächlich sich den Ängsten zu stellen, hilft ganz gut. Wo es noch nicht so gut geklappt hat, sind diese kleinen Spinnen.
Echt Spinnen?
Ich ekel mich so vor Spinnen.
Okay. Schätzfrage.
Acht.
Was? Okay. Was glaubst du, ist laut Studien die häufigste spezifische Phobie weltweit? A. Höhenangst. B. Angst vor Spinnen. C. Angst vor dem Zahnarzt.
Nee, Zahnarzt nicht. Das ist zu. Also wir sprechen ja von der ganzen Welt und nicht nur von der westlichen, gell? Hm. Was war das? Höhne oder Spinnen?
Höhenangst, Angst vor Spinnen, Angst vor dem Zahnarzt. Oder der Zahnärztin.
Nimm ich doch Spinnen.
Es ist tatsächlich die Höhenangst.
Ja, Wahnsinn.
Die sogenannte Agoraphobie ist in den meisten Ländern die am häufigsten dokumentierte spezifische Phobie, dicht gefolgt von Spinnen und dem Zahnärztinnenstuhl. Also nicht,
nicht
dem Stuhl.
Stuhl. Kann ich bitte liegen? Ja.
Na gut. Es gibt bestimmt auch eine Angst vorm Stuhl. Also
mit Sicherheit.
Stuhl kann ja auch mehrere Dinge bedeuten.
Also, jetzt hast aber du angefangen, gell?
Ja, wir sind ja heute beim Ekel.
Ja, stimmt.
Ja, also.
Aber apropos liegen und Arzt.
Ja.
Beim Blutabnehmen zum Beispiel haut es mir immer einen Kreislaufzahn.
Boah, die Frage habe ich mir aufgeschrieben, ob du Blut sehen kannst.
Ich kann Blut sehen.
Also mit, das ist gut, ja.
Ich kann Blut sehen, ich kann mir auch irgendwelche Splatter-Filme anschauen.
Ja.
Solange das wirklich, außer es ist zu realistisch, näher auch wieder nicht. Ha. Also es ist ganz komisch. Also ich kann Blut sehen, nur ich kann mir kein Blut abnehmen lassen. Aber auch das kann ich sehen. Also ich habe da nicht irgendwie Angst, sondern einfach mir haut es einfach einen Kreislaufzahn. Darum muss ich beim Blutabnehmen mich immer hinlegen, dann werde ich grün im Gesicht und nach 2 Minuten geht's wieder.
Das ist gut. Einfach einen Keks essen.
Warum? Ja, auch immer gut. Kekse sind immer schön.
Bestimmt.
Außer man hat die Keksphobie, dann sollte man.
Außer man hat eine Keksphobie, ja. Gibt es sonst was außer Spinnen, was du so richtig, wo du dich so, also ekelst du dich vor Spinnen oder hast du Angst vor Spinnen?
Na, Angst habe ich keine. Ist mehr so eklig.
Weil die so sich so komisch bewegt, ne? Und so.
Die Haare.
Du hast ja auch Haare.
Wenig. Nicht da, wo, nicht da oben. Also, ich finde Spinnen, ich kann es dir nicht sagen. Aber
okay, muss man ja auch nicht. Also ich kann das auch nicht erklären mit dem Wasser.
Die Entsorgung der Spinnen, die delegiere ich herzlich.
Okay, Penny Lane, macht.
Nee, die ist da auch, die bellt die dann an. Also, wenn da irgendwas komisch im Zimmer vorbei, dann bellt die das an und delegiert aber dann auch.
Okay.
Das hat's von mir.
Okay. Wen holt ihr dann da?
Ja, die liebste Lisa.
Die liebste Lisa
machen.
Muss dann. Und hat die da so ein Schäuferl?
Nein, das macht's mit Glas und Papier.
Ja, ich mach das auch immer. Ich trage auch immer alles raus. Ja.
Nee, sonst, also jetzt irgendwie. Ich glaube, manchmal habe ich ein bisschen Impostor-Syndrom.
Oh, ja, das habe ich auch. Erklär mal.
Das auch Hochstapler-Syndrom genannt sozusagen. Das ist, da glauben Menschen, dass sie, obwohl sie etwas wirklich gut können, dass sie es überhaupt nicht drauf haben, um es jetzt mal ganz einfach auszudrücken.
Ja.
Das habe ich total oft.
Voll.
Obwohl ich eigentlich weiß, dass ich das, was ich tue, schon ganz schön gut kann eigentlich.
Ja.
Aber irre.
Mir geht das auch so. Habe ich 100%. Ich glaube, so, das ist so ein Laster von Kreativen.
Das kann sein.
Ja.
Und dann gibt es so Menschen, da wünscht man sich manchmal, dass sie es mehr hätten.
Ach so, ja.
Und auch sein, naja, so Blender.
Ja, ja, ich weiß
schon. So ein bisschen das Gegenteil.
Ja. Ah, spannend. Also ich habe mich auch in meinem Umkreis mal ein bisschen umgehört und habe gefragt, vor was sich die Leute so ekeln. Und da kam von wirklich so vielen Eisstäbchen ablecken oder mit Holzbesteck essen. Kannst du das nachvollziehen?
Nein.
Also auch, ich habe den Michi dann gefragt, also ich habe es in der Bandprobe gefragt und ich habe den Michi gefragt und alle waren so bei diesem, war ist das eklig, wenn man so über Holz schlägt, wenn man da so hängen bleibt.
Jetzt warte mal ganz Na,
das
kurz.
Ist der Tisch, der,
ist, der gilt nicht.
Der gilt nicht, nee, das ist nicht rau genug. Also Holzstäbchen, ich verstehe das auch wenn du beim Arzt bist und da drückt dir so mit diesem Spatel, heißt das so, die Zunge runter, ekelhaft. Schon auch eklig. Dann war man bei Essgeräuschen und Schnaufgeräuschen. Also mir geht es auch so, boah, wenn jemand neben mir sitzt und ich nicht esse, aber der isst und der macht so ganz laute Schmatzgeräusche, da bin ich sehr empfindlich. Mir richtig eklig.
Okay.
Das ist immer so bei so Misophonie, also alles so. Macht denn dir Geräusch irgendwas aus?
Na.
Okay. Und
ja.
Was,
ja, glaub nicht.
Was ich auch seit Corona habe, ist, wenn ich so im Supermarkt bin und es niest jemand oder es hustet jemand, dass ich instinktiv die Luft anhalte.
Ja, das habe ich auch noch. Aber das muss ich sagen, das war schon ein bisschen ein Vorteil von den manchen, die diese Corona-Zeit hatte, dass die Menschen, leider hat es nicht lange gehalten, und viele haben sich auch mit Händen und Füßen gewehrt, dass man sich nicht vorschreiben lässt, nach der Toilette sich die Hände zu waschen. Aber so ein bisschen mit Hygiene hat man sich wieder befasst. Ja, kurzzeitig, bevor die Renitenz dann wieder durchgeschlagen ist. Aber ja, sowas, das habe ich auch.
Ich habe mal ein Argument gehört, da ging es um Handtücher waschen. Ich sage jetzt nicht, wer das gesagt hat. Aber ich habe gesagt, ich wasche meine Handtücher immer mit 60 Grad. Und die Person hat gesagt, Handtücher waschen? Ich bin doch sauber, wenn ich aus der Dusche komme.
Ja, das ist ein gutes Argument.
Lassen wir einfach mal so stehen.
Ja, das steht einfach gut für sich.
Das steht richtig gut.
Ja, aber jetzt doch, also das mit das Ekligste, glaube ich, das man erleben kann, sind Festivaltoiletten.
Ja.
Oder?
Ja, richtig,
also ich meine, nach und nach sind es ja nicht mehr, Gott sei Dank, nur noch so Dixi-Reihen, aber wer das mal so ein Wochenende oder Shiget-Festival in Budapest, das 6-7 Tage ging und die Sonne brennt herunter, das Ding brodelt da, die Suppe unten drin und du kommst ja nicht aus.
Nee.
Du musst ja auch irgendwann aufs Klo.
Das Ding ist diese...
Entschuldigung, falls ihr jetzt Bilder im Kopf und in der Nase habt.
Ich habe ja selber schon mal ein Festival organisiert, zusammen mit dem Michi. Und zwar ein Camper-Festival, das haben wir 2 Jahre lang gemacht. Und da hatten wir auch so, ja, die heißen ja nicht nur Dixie.
Ja, es gibt auch Toi Toi und
ich glaube, wir hatten Kimi, keine Ahnung. Und es waren aber so richtig luxuriöse, ich nenne sie mal Kimi-Toiletten. Und wir haben halt auch geschaut, dass die schön sauber bleiben und so. Und das war echt kein Problem. Ja, also wenn die auch pfleglich behandelt werden und da nicht so eklige Dinge passieren. Aber mein erstes Rock im Park, da war ich 16, 2006.
Süß.
Süß, gell? Und also ich habe schon einige Dixie-Klos gesehen, die während jemand dort drin war und sein Geschäft verrichtet, umgekippt wurden.
Ja, das ist sowieso,
und
also
so
Leute,
weiter.
Die das machen, die sollten eigentlich kopfüber eintauchen danach.
Also richtig asozial. Und Festival, kommt mir gerade auch nochmal sowas. Also was manche Leute reitet auf diesen Festivals, ne? Also da gab es halt dann so von unserem Campingplatz aus Richtung der Bühnen so eine Art kleinen Trampelpfad, weil irgendwie hatten die 2006 zu wenig Platz für die Camper und dann haben sie noch so schnell noch irgendwie was dran gemacht mit Bauzäunen, Umzäunen und so und wir waren ganz hinten da in so einem Eckerl und mussten dann relativ weit zu den Bühnen gehen und an diesem Trampelpfad entlang hatten sich dann natürlich auch Leute platziert, die dann halt so schauen, wer das so vorbeigeht und so, das ist ja oft so ein richtiger Schaulauf, könnte man sagen, und da war ein großer Baum gestanden und die hatten ein Seil über den Ast geworfen und an einem Ende hat quasi einer das Seil festgehalten und am anderen Seil hing ein rohes Stück Fleisch und drunter stand ein Topf mit so Ravioli-Zeug, so richtig ekelhaft. Und immer, wenn jemand vorbeigegangen ist, haben die diese Schnur losgelassen. Und dann ist dieses Stück Fleisch quasi in diesen Topf reingeflatscht und hat alle mit dieser Ravioli-Pampe vollgespritzt. War richtig ekelhaft. Also sowas finde ich auch eklig. Leute, macht sowas nicht.
Ist total eklig.
Ja, aber wie kommt man denn aufs...
Also, auf so
okay,
Festivals
Alkohol.
gibst du dein Gehirn ja am Eingang mit...
Also einfach ab.
Und das ist leider wirklich so. Ja, Ich möchte gar nicht. Also ja.
Also Toiletten generell, habe ich auch Fragen vorbereitet. Das ist perfekt, wie sich dieses Gespräch heute entwickelt. Und zwar habe ich mir Gedanken gemacht, natürlich auch über Toiletten. Denn natürlich, irgendwas mit Toiletten.
Nein, Enten brauchen mehr Platz zum Schwimmen.
Ja, Köpfchen unters Wasser, Schwänzchen in die Höhe. Nein, das war was anderes. Also Toiletten. Ja, ich bin ja eine Dame. Ich gehe natürlich auf die Damentoilette.
Natürlich.
Es hat aber auch ein Bandkollege von mir gesagt, die ekligsten Toiletten, auf denen er bis jetzt war, waren immer Damentoiletten.
Das stimmt auch.
Ich, für meinen Teil, ich war in meinem Leben noch nicht sehr oft auf Herrentoiletten, aber ich habe mir sagen lassen, ihr habt da oftmals so Gimmicks, so Spiele. So.
Du meinst so diese Automaten mit den perversen...
Nee, das haben wir auch.
Ach, du meinst an den Urinalen?
Genau,
ja,
an den...
fantastisch.
Aber stimmt das? Ich habe das noch nie gesehen.
Ja, da muss man dann zum Beispiel an einer Schnur hängenden Fußball mit Kraft seines Urinstrahls in ein Tor schießen.
Wirklich?
Weltklasse. Ja, was denkst du, warum wir da so lange da drin sind?
Also, nochmal. Es gibt in diesen Pissoirs...
Ja. Gibt's Zielspiele?
Gibt's Zielspiele, damit ihr reinpullert.
Ja, aber die haben natürlich einen ernsten Hintergrund, genau.
Damit,
weil sonst drehst du dich da im Kreis. Also stellt euch vor, ihr habt, wenn ihr Frauen seid, müsst ihr euch das so vorstellen, nehmt mal einen Gartenschlauch, beliebiger Größe nach Wahl, klemmt ihn euch zwischen die Beine und macht das Wasser an. Und jetzt drehst dich ganz leicht nach links, weil da erzählt einer einen Witz, zack, schon drehst du dich und wird der theoretisch daneben bisseln.
Aha.
Und das machst du aber nicht, wenn du hochkonzentriert jetzt da Tor schießen willst.
Du bist dann auch da so, aber was jetzt mit Leuten, die keinen Fußball mögen? Gibt es da noch andere
es
Spiele?
Es gibt auch aufgemalte Insekten, eine Fliege, die du treffen musst.
Ekelhaft,
oder sowas.
Genau, davon habe ich nämlich auch gehört. Ihr habt Fliegen im Klo? Really?
Du, ich glaube, die machen das schon richtig, weil der Mann an sich, der ist ja eher ein schlichtes Lebewesen. Und der braucht es da schlicht.
Okay.
Also es gibt auch Toiletten, da steht das geschrieben, aber mei, dann kommt er nach 15 Bier, kommt er dahin, lehnt.
Was steht da geschrieben?
Ja, bitte nicht daneben pinkeln
ja,
oder irgendwas.
Schilder haben ja in Deutschland schon immer funktioniert.
Du lehnst dich ja nach den Bieren mit der Stirn dann an, dann siehst du es ja schon gar nicht mehr, was da steht.
Vor allem so ein Schild, ganz ehrlich, wenn in Deutschland ein Schild hängt, dann hängt es ja nicht alleine. Da liest du ja erstmal einen Roman, bevor du weißt, was du hier alles zu tun hast. Ja,
dabei, genau. Nee, also das muss einfach sein. Das muss
das
dich
heißt,
am vegetativen Nervensystem abholen.
Es ist keine echte Fliege.
Und die Klo-Damen und Herren, die füllen dann immer wieder eine echte Fliege nach. Die fangen die mit der Hand und bevor du pinkeln darfst, kommen die hin und hängen die an einen hauchdünnen Faden von der Spinne, die in der anderen Ecke gehalten wird. Nein, das ist natürlich nicht echt.
Es ist aufgeklebt.
Es ist entweder aufgeklebt oder aufgemalt oder, also eine Fliege habe ich noch nie an einem Faden gesehen. Das waren nur Bälle.
Bälle, die man in Tore schießt, Fliegen, die man anpinkelt, die aber deswegen nicht verschwinden, weil sie aufgeklebt sind. Gibt es noch irgendwas?
Da gibt es wahrscheinlich nichts, was es nicht gibt.
Das ist so faszinierend. Aber ganz ehrlich, für euch Männer gibt es da so Spaß am Klo. Dann beschwert ihr euch, unsere Klos schauen so fürchterlich aus. Ja, bei uns hat keiner eine Zielvorlage in die Toiletten geklebt.
Nee, aber ich verstehe das auch. Das ist bei diesem Festival das, ja, das Nachvollziehbare, dass also der Mann steht ja einfach. Also du bist als Mann, wenn du jetzt nicht dein größeres Geschäft erledigst, stehst du einfach und hast diesen praktischen Schlauch und musst mit nichts in Berührung kommen. Als Frau sitzt du ja tendenziell immer. Und das heißt, da saßen vorher schon eine Million andere. Und irgendwann habe ich mir sagen lassen, viele Frauen setzen sich also nicht auf dieses Plastikdingens mehr, sondern
auf die Brille hörst.
Balancieren dann da so mit ihren, also klettern da hoch
also,
und deswegen ist es dann so wackelig und dann drum treffen die, manche treffen halt dann trotzdem nicht
also
rein.
Also das habe ich noch nie gemacht. Ich würde mich auch nie auf die Brille mit den
also
Füßen stellen.
Also die stehen
stellen.
Dann oder, ja.
Da nee, also was wirklich essentiell ist, ja, um jetzt nochmal in die Sportschiene zu gucken, Leute, macht euer Leg Training, ja, macht Squats, weil die...
Leg, auf Englisch.
Leg, Beintraining. Never skip Leg Day.
Ja, macht das.
Weil diese Haltung, die du über einer Toilette einnimmst als Frau, ist anstrengend, wenn du dich nicht hinsetzen willst. Aber niemand steigt auf, diese Brille.
Doch.
Schreibt das mal in die Kommentare, ob ihr das schon mal gemacht habt.
Jetzt gebt es zu, ihr, die mir das erzählt habt. Los.
Also ich möchte...
Ja, das will er, kann er jetzt.
Ich will wirklich, schreibt uns bitte eure Toilettenerfahrungen.
Mir nicht.
Doch, ich möchte das alles wissen. Und darüber spreche ich dann nochmal ausführlicher in der nächsten Folge, weil ich finde Toilette ist ein super Thema. Ich finde Toilette richtig gut.
Ah, Gott sei Dank gibt's Toiletten.
Gott sei Dank gibt's Toiletten. Ja. Christian, weil es das letzte Mal so schön war, habe ich vielleicht wieder ein kleines Quiz für dich.
Ja, cool.
Bist du bereit?
Ich fühle mich ein.
Wahn oder Wissenschaft? Das große Phobienraten mit Christian und Katie. Irgendwas mit Enden. Zunächst möchte ich sagen, dass ich mich hier natürlich über niemanden lustig machen möchte, ja, der wirklich an so einer Phobie leidet, sondern hier geht es eigentlich eher so ein bisschen darum, klugsches und unnützes Wissen zu verbreiten. Also fühlt euch bitte nicht angegriffen, ihr kleinen Schmusebäckchen da draußen. Es geht los mit der Arachibutyrophobie. Das ist die Angst, dass Erdnussbutter am Gaumen kleben bleibt. Christian, gibt's das wirklich?
Also die Angst gibt's mit Sicherheit. Der Begriff, wie hast du gesagt?
Arachibutyrophobie.
Mir gefällt der Begriff nicht. Ich würde glauben, dass es die Angst gibt, aber ich fände gut, wenn die anders hieße.
Es gibt's genauso. Die Arachibutyrophobie, fast flüssig. Nicht Pussy. Ist die Angst davor, dass Erdnussbutter am Gaumen kleben bleibt. Betroffene haben aber auch Angst zum Beispiel vor den Folgen. Ja, würgen, brechen, verschlucken und so. Das mögen die nicht.
Ist fies, wenn du die jetzt in Kombination mit diesem Holzspatel Angst hast, dann kriegst du die nie wieder ab.
Das stimmt. Zweitens, ausgedacht oder nicht ausgedacht? Die Kryptoskopophobie. Das ist die Angst, durch Schlüssellöcher oder Türspalte beobachtet zu werden.
Also ich dachte schon vor Bitcoins.
Ja, genau sein.
Nee, Krypto, nicht Krypto. Krypto?
Kryptoskopophobie.
Ach, das gibt's doch auch.
Nee, das habe ich mir ausgedacht.
Das ist eine super Angst.
Ich find's auch.
Wie kann es die nicht geben?
Keine Ahnung.
Ich glaube, ich habe die ab sofort. Oh Gott.
Ich habe die auch. Vor allem hast du You gesehen auf Netflix? Kommt jetzt eine neue Staffel?
Nee, das will ich mir nicht angucken.
Da geht es auch um so einen Stalker.
Ja, eben. Die ganze Welt ist schon...
gestalkt. Genug.
Und dann wurde das so, ich kann es nicht beurteilen, dann wurde das so gefeiert. Ich meine, warum feiert man so eine Serie? Bloß weil der geschissene Stalker gut aussieht, plötzlich ist das cool.
So gut sieht er gar nicht aus. Ich finde nicht, dass er so gut aussieht.
Okay.
Ich fand die Story einfach sehr spannend und sie hatte am Anfang was mit Büchern zu tun.
Dann passt. Stalker sind scheiße, aber er liest. Oh, okay, verfolge mich, Baby.
Okay, schnell zu drittens. Die Xanthophobie ist die Angst vor der Farbe Gelb.
Hast du die ganzen anderen Farben auch dabei?
Nee.
Gibt's auch?
Ja, die gibt's wirklich. Die ist sehr selten, aber es ist dokumentiert. Das ist, wenn man richtig Schiss hat vor Gelb.
Oh Gott.
Ich halte dem Christian gerade meine Thermoskanne ins Gesicht.
Ja, und jetzt sag ruhig, was da für ein Gesäft drin ist.
Es ist ein halber Liter Energy Drink.
Ein halber Liter.
Ja, man muss wach bleiben. Heute ist Karfreitag. Keine
okay.
Ahnung. Ich wollte einfach nur einen Grund.
Wie ein guter Christ bleibt an Karfreitag wach und schaut sich am Abend das Leben des Brian an.
Mindestens. So, wir kommen zur nächsten Frage. Christian, gibt es die Chiclephobie wirklich?
Chicle?
Also man schreibt die wie Chiclephobie. Also C-H-I-C. Chiclephobie könnte man vielleicht auch sagen. Ja, Entschuldigung. Ja,
von was habe ich
du
denn
bist da? Doch der Lateiner unter uns. Ach so, vor was hast du Angst? Vor Kaugummi?
Ach komm, hau ab. Nein.
Doch.
Ach komm, geh weg.
Das gibt's wirklich.
Na, wie Chicle?
Chiclephobie. Ja. Betroffene haben Angst dafür, selbst Kaugummi zu kauen. Und einer Person, die Kaugummi kaut, nahe zu kommen.
Weg mit deinen Pfefferminzarten, ist ja widerlich.
Ekelhaft, ja. Okay, schnell weiter. Mhm. Die Velcrophobie ist die Angst vor Klettverschlussgeräuschen.
Ich fände es geil, wenn du dir die ausgedacht hättest.
Ja, ich habe sie mir ausgedacht.
Fantastisch.
Ja.
Aber die, ach, ja, ich, aber kann man sich nicht jede von diesen Ängsten ohnehin vorstellen?
Ja.
Du hast ja, also es gibt ja Menschen, also vor Geräuschen und so.
Ja.
Tafel, Zahnarztbucher.
Ja, schnell weiter zur nächsten Phobie. Sie hat mit kleinen Löchern zu tun. Sie heißt Trypophobie und es ist der Ekel und die Angst vor kleinen Löchern in Mustern. Zum Beispiel stell dir einen Schwamm vor, diese kleinen Löcher. Oder auch Lotusblüten, wenn die getrocknet sind, dann ergibt sich da so ein Muster und da sind so kleine Löcher drin. Ja. Genau, also das ist die Trypophobie.
Warte, ich muss mir ganz kurz eine getrocknete Lotus.
Oder da, schau mal hier, dieser Popschutz, der vor dir ist. Ah. Vor dem könnte man auch Angst haben. Das ist so ein kleiner Schaumstoff, der ist
Na, nur wenn Löcher. Ich den beim Reden anspuck.
Mhm.
Das, glaube ich, gibt's.
Das gibt's wirklich. Ja, das ist die Angst oder die Abneigung vor Mustern aus Löchern oder Beulen, finde ich sehr lustig. Betroffene können sich vor Gegenständen wie Schwämmen, Bienenwaben, Gittern oder Schaumlöffeln ekeln. Auch kleine Luftbläschen in Kaffee können da Ekel auslösen.
Das heißt, die können kein Bier trinken.
Oh, ja, nur ohne Schaum.
Englisches Bier. Selbst ein Guinness hat Schaum.
Ja.
Oh Gott.
Da müsste man aber eine Lupe aufsetzen, um diese kleinen Schaumbläschen zu sehen beim Genuss.
Also die Therapie sollte die Krankenkasse übernehmen.
Finde ich auch. Jetzt kommen wir noch zu drei kurzen Ängsten, Phobien. Zwar einmal die Gnomophobie. Das ist die Angst vor Gartenzwergen oder gnomartigen Figuren. Ausgedacht oder real?
Ausgedacht.
Das ist korrekt, habe ich mir ausgedacht. Neuntens, die Nomophobie. Klingt ähnlich. Das ist die Angst, ohne Handy oder Netzverbindung zu sein.
Oh, hat man das inzwischen schon? Oh, ja, gibt's.
Gibt's wirklich? Und zwar Nomophobie leitet sich aus No Mobile Phone Phobia ab. Verrückt, oder? Also ich habe das definitiv, glaube ich. Also ohne Handy fühle ich mich irgendwie...
Nackt.
Sehr nackt, sehr nackt. Ja, und letztes... Die Verbophobie ist die Angst vor dem falschen Wort im falschen Moment oder Kontext.
Na, das hast du ausgedacht.
Das habe ich mir für dich ausgedacht. Ja.
Danke.
Bitte. Ja, das war irgendwas mit Phobien.
Nächste Folge, irgendwas mit Enten.
Irgendwas mit Enten.
Es gibt übrigens, habe ich gelesen, auch das komplette Gegenteil. Ist super, super selten und muss auch gar nicht mal so geil sein. Und zwar das sogenannte Urbach-Wiethe-Syndrom.
Urbach-Wiethe?
Mhm.
Was macht das?
Also das sind Menschen, die keinerlei Angst empfinden können. Das gibt's wirklich. Es ist super selten und ist gar nicht mal so gut, weil wir erinnern uns, die eine oder andere Angst hat ja auch seinen Sinn.
Mhm. Voll. Er hat letztens so eine komische Geschichte erzählt bekommen und die ist aber wahr. Und zwar eine Person, die ich kenne, die war in einem anderen Land. Ich muss es jetzt so ein bisschen verklausulieren.
Das wir hier nicht nennen wollen.
Und ist dort in ein Flugzeug gestiegen und hat einen Fallschirmsprung gemacht. Und zwar keinen Tandemsprung, sondern einen alleine. Und diese Person hat es vorher noch nie gemacht.
Wie zur Hölle?
Genau, das habe ich auch gefragt. Die Person hat sich bei der Landung verletzt, weil sie das noch nie gemacht hatte. Und sich so am Fuß so leicht angebrochen, so. Aber sie würde das jederzeit wieder machen und das war saugeil. Würdest du das machen?
Auf keinen Fall.
Ich auch nicht.
Also, einen Fallschirmsprung. Wie gesagt, ich habe es mit der Höhe nicht so, aber ich habe ja auch schon, ja, das war ein Testgleitschirmflug, das war jetzt auf so einem Hügelchen, aber also auf keinen Fall allein, wenn ich es noch nie gemacht habe.
Ist krass, ne?
Ich finde es aber viel krasser,
dass
der Mensch das macht und so krass drauf ist.
Mega.
Einerseits mega, andererseits irre, aber dass es jemanden sie machen lässt, finde ich ja viel heftiger.
In diesem Land, also meine erste Frage war auch, ist das legal? Und sie hat gesagt, diese Person, ja, in diesem Land kann man das legal oder konnte man das zu diesem Zeitpunkt legal machen. Und das ist auch eine Person, wenn du die anschaust, das traust, also du würdest es ihr nicht zutrauen. So. Ich habe auch schon mal einen Fallschirmsprung gemacht, allerdings einen Tandemsprung. Das war mega, aber niemals auch mit der Erfahrung aus dem Tandemsprung raus. Ich meine, du wirst ja da vorher auf den Boden gelegt und dann wird dir gezeigt, wie du deine Hände und Füße halten musst, wenn du rausspringst, was du machen musst, wenn der dir dann auf die Schultern klopft und so weiter. Und ich hatte da Respekt, aber jetzt keine Angst. Ich würde das auch wieder machen, aber ich wäre nie, wenn ich das noch nie gemacht hätte, alleine da aus diesem Flugzeug rausgesprungen. I'm sorry. Da hätte man mir schon... drei Zebras vorausschicken müssen. Oder wie sagt man da? Ich glaube nicht, dass man das so sagt. Ja, so ist es.
So ist es.
Wollen wir denn mal in unsere erste Rubrik schleudern?
Ist das die mit den Enten?
Das ist die mit den Enten. Ich habe dir jetzt auch schnell auf die Schnelle rausgesucht, wie die irrationale Angst von einer Ente beobachtet zu werden heißt. Und zwar ist es die Anatidäphobie.
Ja, so war's.
Ja.
Ganz schlimm.
Da haben Betroffene eine übertriebene Angst davor, dass Enten sie beobachten oder ihnen Schaden zufügen. Ich wurde mal von einem Schwan gebissen. Aber es ist nichts. Nicht so,
dir ist kein Trauma davon geblieben.
Ich weiß nicht.
Posttraumatische Schwanbelastungsstörung.
Möglicherweise.
Okay. Nein, wir machen uns tatsächlich, also das soll ja ein bisschen ein lustiger Podcast sein. Korrekt. Aber es ist natürlich ein, wer betroffen ist, soll sich helfen lassen und das nehmen wir dann ernst.
Oder Enten meiden.
Meiden sie Enten.
Ja. Also okay. Rein,
gerne, natürlich.
Rein in die Supersach.
Die Supersach.
Soll ich beginnen?
Mach mal.
Na gut. Also, liebe Kathy, wenn man über Angst spricht, darf man natürlich eines nicht vergessen. Für viele queere Menschen ist Angst nach wie vor ein sehr, sehr täglicher und offensichtlicher Begleiter. Angst vor Anfeindungen, vor Ausgrenzung, vor Gewalt. Und das sind wir leider gerade in Oberbayern und in ländlichen Regionen vorn dabei. Mhm. Also das gehört hier zur Realität. Bayernweit wird fast jede zweite Straftat gegen queere Menschen nicht aufgeklärt. Und obwohl die Zahlen hoch sind, fehlt es nach wie vor an einem landesweiten Aktionsplan gegen queerfeindliche Diskriminierung. Da haben die Herrschaften von der CSU offenbar mehr Angst vor Queerness als vor rechter Gewalt. Kurios. Umso wichtiger sind Initiativen wie die, die ich dir vorstellen möchte heute als Supersach. Und zwar nennt sich die Queersteiger Berchtesgaden. Und das ist so eine Art Leuchtturm queerer Sichtbarkeit mitten im Schatten der Watzmann-Südwand.
Die Queersteiger, habe ich da
die
richtig?
Die Queersteiger,
cool.
Genau.
Okay.
Initiiert hat das Ganze der Moritz Maschinski, der auch als Drag Queen, als Morita Maschinella unterwegs ist.
Wow.
Und gemeinsam mit engagierten Mitstreiterinnen kämpft er eben für queeres Leben und für vor allem queeres sorgloses Leben. Und zwar dort, wo eben man sehr gerne als alter, weißer Mann versucht, das zu verhindern, nämlich eben mitten in Bayern, in Berchtesgaden und Umgebung. Also er selber hat erstmals sich nach außen als Drag Queen zeigen getraut beim Christopher Street Day in Salzburg 2023. Vorher also immer nur zu Hause heimlich, weil du halt einfach Angst hast, dass du angegangen wirst. Mhm. Und da hat er sich eben erstmals getraut und gemerkt, wie befreiend und empowernd das sein kann und hat sich gedacht, hey, scheiße, anderen geht es wahrscheinlich auch so, da muss man was machen bei unserem Land. Und inzwischen gibt es eben dieses wachsende Netzwerk unter dem Namen Queersteiger. Und die veranstalten zum Beispiel regelmäßige queere Stammtische, auch in Zusammenarbeit mit der österreichischen Initiative Heublumen. Haben einen Instagram-Account, auf dem sie aufklären und wollen eben zeigen, hey, uns gibt's auch auf dem Land, wir tun euch nicht weh,
Ihr
uns auch nicht weh. Und man muss halt nicht immer in eine große Stadt fahren, um Menschen zu treffen, mit denen man sich austauschen kann. Die haben auch schon ein Queer Weekend veranstaltet, Aufklärung, Austausch und eben Drag-Veranstaltungen. Also richtig cool und schön. Und das finde ich mutig und das finde ich wichtig und würde sagen, deshalb eine super Sache.
Sehr, sehr coole super Sache. Danke, dass du uns das mitgebracht hast. Ich habe heute mal wieder einen Artikel dabei, weil mir das so viel Spaß macht, gerade zu lesen. Nicht nur Fantasy-Bücher, sondern auch eher ja, wissenschaftlichere Dinge tatsächlich. Und ich war unterwegs in der National Geographic und habe dort erfahren, das ist ein sehr aktueller Beitrag aus Februar 2025 von der Insa Germerott, dass es neue Forschungsergebnisse gibt zum Thema Angststörungen, die Hoffnung machen. Und zwar gibt es eine Studie aus London, die zeigt, wie das Gehirn unverhältnismäßige Angstreaktionen unterdrücken kann. Und da gibt es jetzt einen sehr vielversprechenden Ansatz zur Behandlung von Angststörungen. Und wir sprechen ja heute über Ekel und Angst. Und laut eben dieser neuen Untersuchung des Sainsbury Wellcome Center in London haben Forschende herausgefunden, dass unser Gehirn tatsächlich instinktive Ängste auch verlernen kann. Also nicht nur wegatmen und wegdenken, so, sondern wirklich verlernen. Das ist eine ziemlich große Sache, wenn man bedenkt, dass rund 15% der Menschen in Deutschland an Angststörungen leiden. Und das Team um die Neurowissenschaftlerin Sonja Hofer, die hat mit Mäusen gearbeitet und getestet, wie die auf potenzielle Bedrohungssignale reagieren. Ja, in dem Fall war das ein Schatten, der von oben kommt, so wie ein Greifvogel, wie der Schatten von einem Greifvogel. Und anfangs haben sich die Tiere natürlich versteckt, weil sie dachten, ja, logisch, Instinkt, da denken die vielleicht auch noch gar nicht so viel, sondern sie handeln tatsächlich instinktiv und versuchen sich vor diesem Schatten, vor der drohenden Gefahr in Sicherheit zu bringen. Aber mit der Zeit, weil nie wirklich was passiert ist und dieser Greifvogel nicht wirklich aufgetaucht ist, sondern nur der Schatten, haben die aufgehört, Angst zu zeigen. Ihr Gehirn hat also gelernt, das ist gar nicht gefährlich. Und das Spannende, diese Veränderung, die hat nicht im Großhirn, wo man normalerweise Lernprozesse verortet, stattgefunden, sondern tief im Inneren des Gehirns, im sogenannten, Achtung, ich kann es bestimmt super aussprechen, Senior Latinum, ventrolateralen Nucleus geniculatus.
Nucula. Es heißt Nucula.
Sehr gut. Es ist eine Region im Hirn, die bisher kaum mit Lernen in Verbindung gebracht wurde. Was bedeutet das für uns? Mega cool. Ängste, die tief sitzen, die brauchen mehr als nur das Verstehen. Ja, ich habe da Angst davor. Die brauchen neue Erfahrungen. Ja, unser Gehirn kann sich umprogrammieren. Aber das passiert nicht nur durch das Denken allein, sondern durch das Erleben, durch Wiederholung, durch neue emotionale Erfahrungen. Und gerade bei Phobien, posttraumatischen Belastungsstörungen oder auch generalisierten Angststörungen ist das eine riesige Hoffnung, dass sich unser innerer Angstschalter sozusagen tatsächlich neu einstellen lässt mit der richtigen Begleitung und der richtigen Zeit. Ja, wenn man sich für dieses Thema interessiert, die komplette Studie, die wurde in der Fachzeitschrift Science veröffentlicht. So, ich kann da absolut damit relaten. Wir haben vorher mal schon kurz den Zahnarzt angesprochen. Ja, also mir fiel es super schwer, zum Zahnarzt zu gehen. Ich habe da ganz schlechte Erfahrungen gemacht in meiner Kindheit tatsächlich, also wirklich schlechte Erfahrungen. Hatte einen ganz schlimmen Zahnarzt und ein viel zu kleines Kiefer für zu viele Zähne. Also bei mir war da was im Argen. Und wir mussten sehr früh deswegen Zähne gezogen werden. Und auch schon Zähne, die noch gar nicht gewachsen waren, rausoperiert werden.
Oh Gott.
Und ich hatte wirklich richtig, richtig Panik vom Zahnarzt. Ganz, ganz schlimm. Und bin dann auch ein paar Jahre so mit, ja, als ich dann erwachsen wurde, 18, 19, 20, bin ich nicht gegangen, weil ich mir dachte, Mama sagt nicht, ich muss gehen und so. Die hat das auch irgendwie vergessen und jetzt gehe ich halt nicht mehr.
Ja, shit, ja.
Bis ich dann aber natürlich trotzdem ein kleines Problem hatte. Und zwar habe ich mir beim Verzehr einer sehr leckeren Nussschnecke hart auf einen Stein gebissen und es ist mir ein Stück vom Zahn rausgebröckelt. Und dann musste ich zum Zahnarzt gehen. Und boah, das war für mich richtiges Horrorszenario, wirklich richtiges Horrorszenario. Und ich musste mich da so arg überwinden, dass ich meine Mama dann gefragt habe mit Anfang 20, gehst bitte mit mir zum Zahnarzt? Und sie ist dann mitgegangen und es war alles in Ordnung. Es war eine ganz süße neue Zahnärztin, zu der ich da gegangen bin. Und die waren auch auf Angstpatienten spezialisiert und haben mich da wirklich mit Samthandschuhchen angefasst und mich gefühlt jede 30 Sekunden gefragt, ist alles in Ordnung, passt alles und so. Und es hat mir so viel Sicherheit gegeben, dass ich Alles gut, ja. Also ich gehe jetzt wirklich mit Freude jedes Jahr da zu meiner prophylaktischen...
Zum Zahnarztstammtisch.
Zum Zahnarztstammtisch und sage, schauen Sie mal, nein, passt alles. Dann lasse ich da noch einmal durchflitzen und dann hat sich die Sache wieder. Aber das war so schlimm für mich. Aber diese Regelmäßigkeit und auch dieses, man kriegt ja da so ein Bonusheft von der Krankenkasse, ne? Und das schaue ich mit so viel Stolz an, weil ich da wirklich jedes Jahr wieder meinen lustigen Stempel gesammelt habe und so weiter, weil ich mich getraut habe, da jedes Jahr wieder hinzugehen. Und mittlerweile habe ich keine Angst mehr. Also ich kann das total verstehen. Ich hab mich da vielleicht umprogrammiert.
Frau Fabers Panini-Album ist das Zahnarztheft.
Stimmt, das ist für mich so ein richtiges Fleißbildchen sammeln, ja.
Ja, cool, das ist doch super.
Ja, ich finde es mega und habe dann eben auch überlegt, was gibt es in Bezug oder habe ich sowas auch schon mal erlebt und das ist bei mir definitiv der Zahnarzt. Ja, habe ich mich umprogrammiert. Fancy shit.
Cool.
Ja.
Die Supersach.
Supersach.
Gute Nachrichten, sehr schön.
Gute Nachrichten, Frau Fabers Zähne sind gesund. Dankeschön.
Und gute Nachrichten für Menschen, die Angst haben, diverse.
Ja, das auf jeden Fall. Genau. Werbung. Unser heutiger Werbepartner ist das Himmelblau Loft, dein Premium-Fitnessstudio in Rosenheim. Du willst mehr für deinen Körper tun, dich fitter fühlen und ab und an mal richtig entspannen? Dann ist das Himmelblau Loft genau der richtige Ort für dich. Hier bekommst du eine professionelle Beratung, maßgeschneiderte Trainingspläne und über 60 abwechslungsreiche Kurse pro Woche. Von intensivem Krafttraining bis hin zu entspannendem Yoga. Nach dem Training kannst du in der finnischen Sauna, der Bio-Sauna oder im Dampfbad abschalten und neue Energie tanken. Und wenn du Lust auf einen gesunden Snack hast, warten im Bistro-Bereich leckere Eiweißshakes und aromatische Kaffeespezialitäten auf dich. Im Himmelblau Loft erwarten dich Fitness, Wellness und eine starke Community. Erlebe Fitness in einer einzigartigen Atmosphäre. Komm vorbei in der Isarstraße 2 in Rosenheim oder informiere dich jetzt auf himmelblau.fitness. Werbung Ende.
Sag mal, apropos, als Rockstar, wie ist das mit Lampenfieber?
Ja.
Existiert.
Gibt's. Also, es gibt ein Anzeichen, das sich bei mir körperlich tatsächlich bemerkbar macht, wenn ich sehr nervös bin, dann wird's aber meistens auch richtig gut. Und zwar zieht's in meinen Mittelfinger rein.
Hat das erklärt, warum das Publikum immer denkt, hey, was hat die Frau gegen uns?
Nee, das ist meistens vorher nicht während dem Auftritt, sondern ich spüre das dann richtig, wie das so ein kribbelndes Ziehen, so bis in die Hände, bis so in den Mittelfinger rein. Und dann ist es so diese...
Okay, interessant.
Das ist so the mood. Und es gab schon Konzerte... da sind wir auf die Bühne gegangen oder kurz bevor wir auf die Bühne gegangen sind, wo ich so zu den Jungs gesagt habe, ja, ihr macht das jetzt ohne mich, ihr spielt ein Instrumentalkonzert, ihr braucht's mich nicht.
Heute epische Gitarrensoli, bitte.
Heute singt der Simon, der kann eh alle Texte so. Also ich bin schon oft sehr nervös, aber sobald es dann losgeht, fällt es eigentlich meistens ab. Also es ist immer so die Momente davor.
Mhm. Ja. Und ist es aber unterschiedlich oder hat mal mehr, mal weniger? Liegt es an der Anzahl des Publikums oder ist es, wo du schon mal warst, einfacher oder hast du da irgendeine Beobachtung?
Es ist so ein bisschen tagesformabhängig. Es hängt auch davon ab, wie weit wir dafür reisen müssen, ob wir am gleichen Tag anreisen oder ob wir noch so ein bisschen Zeit haben, uns einzugrooven, ob beim Soundcheck alles gut gelaufen ist oder ob es eine Vollkatastrophe war. Also gibt schon auch so technische Themen, um die man sich dann auch einfach Sorgen macht. Aber ja, also davon ist es schon auch abhängig, definitiv.
Ja. Ich weiß gar nicht, wie offiziell man hier schon von unseren Vorhaben auch erzählen darf. Ich glaube aber, es ist relativ fix. Gell?
Also unser dieses eine Vorhaben.
Also das gemeinsame
Vorhaben.
Ich
ja?
glaube, es ist relativ fix.
Ja.
Also sagen wir mal, zu einer sehr großen Wahrscheinlichkeit, liebe Freunde und Freundinnen, könnt ihr uns auch demnächst mal live und auf der Bühne in Fleisch und Blut bei unserem Gequatsche zuschauen.
Oh ja.
Wir sind gerade noch am Organisieren eines noch lustigeren Gastes.
Genau.
Ah, da kann ich dir später, das erzähle ich noch nicht, habe ich noch, das erzähle ich dir danach.
Okay.
Wie lang gefragt? Jedenfalls, da erzählen wir euch bald mal mehr und ihr müsst dann vor allem auch alle da kommen und so tun, als fändet ihr es total lustig.
Ja.
Kontonummern schickt ihr mit den Nachrichten an eure Toilettengänge an Frau Faber.
Genau. Irgendwas mit Enten ist das Stichwort.
Irgendwas mit Enten, genau.
Genau. Ja, voll geil. Also tatsächlich werden wir einen Live-Podcast machen und ich bin tatsächlich schon ein bisschen aufgeregt.
Ich weiß gar nicht. Also ich habe dieses komische, ich habe da so ein relativ cooles, fatalistisches Gemüt, das dann so in völlige Ruhe schaltet und Gleichgültigkeit. Und also ich glaube, vielleicht eine Woche vorher denke ich mir, oh Gott, aber wenn dann an dem Tag oder wenn es soweit ist, dann habe ich so eine, ist es mir so wurscht.
Ja, das wird mega.
Da bin ich auch so froh drum.
Ja.
Das hatte ich in Prüfungen auch immer, Abi,
echt?
Uni und so. Also ich kann mich noch sehr gut erinnern, meine mündlichen an der Uni, da hat der Prof danach wirklich gesagt, also Herr Tuppel, Ihr Auftritt, das war beeindruckend, jetzt hätten Sie nur noch auch was wissen müssen.
Ich war letztens mit ein paar Kollegen auch, die ich noch nicht so gut kannte, am Tisch gesessen und eine war auch recht neu noch in dem Unternehmen und hat auch so Fragen gestellt, so wovor hat man Angst? Und da kam dann aber auch zur Sprache, was ist denn so dein größtes Talent? Und das frage ich dich jetzt auch mal. Wenn angenommen es gäbe, Wetten, das noch und du wüsstest, heute Abend ist die Show, was würdest du wetten? Also was ist deine Wette?
Ich habe keine Ahnung, was mein größtes Talent ist.
Ja.
Das müssten vielleicht andere beurteilen.
Also mein größtes Talent ist...
Das fällt mir bestimmt in 3 Stunden ein.
Ja, das reichen wir dann nach. Das ist ja gar kein Problem. Wir haben ja dieses Instagram. Bei mir ist es, gib mir ein Thema. Ich habe keinen blassen Schimmer davon, aber ich halte dir trotzdem Vortrag drüber.
Das ist mega. Eigentlich ist das ein männliches Talent. So glaubt es so... Jeder DAX-Vorstandsmann ist so da hochgekommen. Nicht, weil sie wahnsinnig viel Ahnung haben, sondern weil sie sich hinstellen und dicke
Eier. Das sind wir wieder bei Ostern.
Gerne Osternfeste feiern.
Genau.
Ja, es, leider ist es so.
Ja.
Das ist schon so ein bisschen so eine männliche...
Nee, ich finde es, also letztens auch ein Fotoshooting organisiert und dann hatten wir da so ein paar Szenen. Man kennt das so eher so Office-mäßig und so weiter. Man sitzt zusammen, man unterhält sich und dann ist immer so dieses, mach mal ein paar Gesten mit den Händen, weil das halt auf Fotos auch immer gut ausschaut, wenn man hier so, ja, erzähl ihr mal, wie groß der Fisch war, den du gefangen hast. Dann habe ich ihnen halt eiskalt einfach die Geschichte von meinem Fisch erzählt. Ja, also wie ich den aus dem Wasser gezogen habe, mit welchem Knüppel ich da drauf gehauen habe, wie ich den aufgeschnitten habe, die ganzen Sachen rausgeholt. Ich habe noch nie gefischt. Ich würde das auch nie tun, aber ich habe halt einfach, die saßen dann alle so da, du gehst fischen.
Aha, eine echte Fliegenfischerin im Team.
Cool. Im Pissoir. Fliegen. Das sind doch die Fliegen.
Ja, da sind sie.
Oh Gott. Ich habe halt so viel gelernt über Toiletten. Das ist geil. Ja, Christian, hast du noch was, was du uns erzählen möchtest, wovor du dich ekelst? Gibt es da noch was?
Ich ekle mich gar nicht vor so viel, glaube ich.
Ah, ich mag die Folge. Gibt es noch irgendwas? Ah, was ist denn noch so richtig eklig eigentlich?
Horrorfilme.
Bist du so ein... Schaust du das viel?
Ich schaue sie leider selten, weil meine Liebste das nicht so gerne hat. Gell? Mhm. Aber grundsätzlich irgendwie ja. Und jetzt, ich sage dann immer so scherzweise, jetzt schauen wir uns wieder einen gescheiten Splatter an. Aber eigentlich finde ich die gar nicht gut, sondern mehr so die psychologischen. Also ich mag lieber den Grusel im Kopf.
Ja, also ich bin da sehr... empfänglich. Ich träume dann das auch immer gleich noch so und beziehe das auf mich. Also ich bin da wirklich ganz anfällig. Ich schaue es aber gern, weil ich gern so spannende Sachen mag. Ganz schwierig. Also, aber so, ich habe ja eine Zeit lang in einem DVD-Verleih gearbeitet. Und wenn dann die Filme zurückkommen und dann gesagt wird, also da ist was kaputt an dem Film oder der hat sich bei Minute 36 aufgehängt und so weiter. Also nicht der Schauspieler oder die Handlung, sondern der Film. Oh Gott. Jedenfalls mussten wir das dann halt immer überprüfen. Das heißt, wir hatten da auch so einen Fernseher oben an der Wand hängen und haben dann diese Filme dadurch, oder wir mussten sie mit, oder haben, mussten nicht, aber haben sie halt mit nach Hause genommen, haben geguckt, ob das dann wirklich stimmt, damit man den halt auch aussortieren kann und so weiter. Das hat da irgendwie so ein bisschen dazu gehört. Und da habe ich tatsächlich auch ein paar Filme gesehen, die möchte ich im Nachhinein eigentlich nicht gesehen haben.
Ja, es gibt natürlich auch schon, ja.
Ja, Also,
Olli Schulz ist der Experte.
Ja, stimmt, Olli Schulz ist der Experte. Es gibt einen Film, kennst du den? Orphan heißt es?
Ja, okay, der ist super strange.
Oh mein Gott.
Ich weiß gar nicht, ob man das einen Horrorfilm nennt. Das ist einfach, was ist das?
Ich hatte den dabei, ich war alleine zu Hause in unserer ersten Wohnung. Ich bin ja mit 19 von zu Hause ausgezogen und mit meinem Mann zusammengezogen. Und der war auf einer Party. Ich kam vom Arbeiten heim und hatte eben diesen Film dabei und habe gesagt, ja, jetzt schaue ich noch, ob das wirklich stimmt, ob der kaputt ist. Mach den rein, setz mich hin, ess mein Abendessen. Und in der schlimmsten Szene fängt mein Drucker plötzlich an, so einen Reinigungsprozess zu starten. Es war ganz blitzeleise in der Wohnung, dunkel. Ich sitze alleine vor diesem Fernseher und auf einmal so. Oh Gott, mich hat's so gerissen. Das war wirklich ganz schlimm.
Aber das ist ja irgendwie schöner Nervenkitzel.
Na, ich weiß nicht. Also der Film, der ist schon super wild. Also wenn ihr euch mal richtig ekelhaft gruseln wollt, also nicht so auf eine eklige Weise, sondern auf so eine Psycho-Weise, dann schaut euch Orphan an. Uah. Was ist dein Lieblingsfilm?
Lieblingshorrorfilm? Mhm. Ach, keine Ahnung, ich fand Conjuring ganz gut, den ersten zum Beispiel.
Ich weiß nicht, um was da geht.
Ja, so Dämonen, Wurst.
Dämonen aber, also, und Wurst.
Also Filme, wo halt nicht einfach irgendwie Gliedmaßen abgehackt werden oder was weiß ich, Freitag der 13. oder so Zeug eigentlich nicht, sondern einfach so Übersinnliches und wo es nicht so klar ist und wo es nicht nur auf Schockelemente gesetzt wird, sondern das Ganze einfach tatsächlich
so subtil einfließt.
Subtil psychologisch. Ja. Es gibt einen guten mit Sinister heißt es, glaube ich. Also so einfach, wo man ein bisschen was zu denken auch hat und
ja. Naja. Das war jetzt quasi ein Vorschmankerl. Lass uns doch mal ins Schmankerl hineinschmankerln.
Aber gern, ist mich gespannt, was du uns hier vorschmankerlst.
Schmankerl der Folge. Das Schmankerl der Folge wird präsentiert von Prechtl. Frisch, lecker und mit viel Liebe zu regionalen Produkten. In den Prechtl-Märkten in Raubling, Brandenburg, Bad Aibling und Bad Fallenbach ist Schmankerl-Shopping garantiert. Prechtl. Hier geht's mir gut. Mein Schmankerl der Folge ist heute ebenfalls ein Artikel. Huhu. Und zwar aus dem Zeitmagazin. Und den habe ich euch mitgebracht, weil der mich persönlich sehr bewegt und vielleicht auch noch mal ein bisschen inspiriert hat. Der ist innerhalb einer Kolumne erschienen und zwar von dem Kilian Trotier. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ich bin richtig schlecht im Aussprechen. Und ich lese euch mal kurz den Einleitungstext vor. Wer sich anderen Menschen offen zeigt, macht sich verletzlich. Deshalb haben viele Angst davor. Doch für unseren Autor gibt es kein gutes Leben ohne Hingabe. Eine Kolumne von Kilian Trotier aus der Serie Der Optimist. Und in diesem Artikel geht es um den Sinn des Lebens. Und der Autor oder die Antwort des Autors auf diese Frage ist Hingabe. Nicht Erfolg, nicht Sicherheit, nicht Unabhängigkeit, Geld und so weiter, sondern Hingabe. Er beschreibt es ganz ehrlich, Hingabe ist für ihn so das Ideal, an dem er sich orientieren will. Er weiß selber, dass es nicht immer klappt und dass es auch gefährlich sein, weil Hingabe bedeutet natürlich auch, sich verletzlich zu machen, sich ganz auf jemanden oder etwas einzulassen und damit gibt man natürlich auch ein Stück weit seine Kontrolle auf. Ja? Und ich zitiere mal ein Stückchen von dem Text, weil mir das besonders gut gefallen hat. Sich hinzugeben bedeutet, sich voll und ganz jemanden oder einer Sache zu widmen. Doch egal, wie man es wendet, der Begriff weckt bei vielen Ängste. Ist man dann nicht schwach, schutzlos, wehrlos? Ja, gibt man sich hin, geht man ins Risiko. Geht nicht anders. Die Eltern, die sich ihrem Neugeborenen hingeben, die Liebenden, die sich einander hingeben, die Wissenschaftlerin, die sich ihrer Forschung hingibt, der Maler, der sich seiner Kunst hingibt, jede Form der Hingabe ist ein Schritt ins Offene und jede Form ist einzigartig. Was sie aber verbindet, ist die Haltung. Man handelt, zeigt sich, versucht da zu sein, zu sehen, zu geben, ist offenporig und damit auch verletzlich. Also es geht einfach darum, nicht irgendwie halbherzig durch Begegnungen oder Projekte sich durchzuschleppen, sondern wirklich mit echter Offenheit, Freude, mit Commitment dabei zu sein, ob im Gespräch, in der Familie, bei der Arbeit, in der Liebe. Diese Haltung hat, so beschreibt er das in dem Artikel, einfach den kompletten Blick auf das Leben verändert. Und ich finde, das ist so ein cooler Gedanke, sich einfach mal zu fragen, wem oder was gebe ich mich eigentlich hin und wovor habe ich vielleicht Angst, wenn ich das tue, wenn ich mich etwas committe, wenn ich für was einstehe, für was brenne ich eigentlich? Und lest unbedingt diesen Artikel in der Zeit, wenn euch auch dieses Thema bewegt. Der Sinn des Lebens, Hingabe. Ich finde den mega toll und wir verlinken euch den.
Unbedingt. Den lese ich mir ja jetzt gleich dann im Anschluss durch. Cool.
Ja.
Hört sich ein bisschen buddhistisch an.
Ja, es hört sich so ein bisschen buddhistisch an. Das ist vielleicht sehr reflektiert, eine reflektierte Herangehensweise auch irgendwie an Sachen. Aber ich kann da gerade so relaten, weil ich mich so sehr meinen Projekten gerade hingebe und ich das auch sehr bewusst mache. Also ich habe zwar auch stressige Tage, weil da mehrere Sachen irgendwie zueinander kommen und zusätzlich zu meinen ganzen Dingen, die ich mache, habe ich mir dieses Jahr noch diesen Roman da aufgeladen. Aber ich mache das einfach mit so viel Liebe und Leidenschaft und Hingabe. Ich kann gar nicht anders. Ich muss das machen. Und das ist irgendwie so eine Erkenntnis, die da so Klick gemacht hat. Ja, das ist schön und ich bin damit sehr glücklich. Also ich denke mir nicht, oh Mann, heute wird wieder so ein richtig scheiß anstrengender Tag. Ich habe 28 To-Dos und da habe ich eigentlich gar keinen Bock. Ich schaue mir so an, meine Liste, meine Post-its, denke mir, ja, so 3, 4 davon habe ich jetzt weniger Lust, aber let's go. Wir machen jetzt den Scheiß. Ja, let's go.
Ja, da sollten wir uns ein bisschen anstecken lassen von dir.
Let's do it. Motivation.
Cool. Ja, mein Schmankerl der Folge ist eine Frau.
Lecker.
Punkt.
Danke für
die Hass Schmankerl. Ins Leere laufen lässt, indem sie ihn in Poesie verwandelt. Klüger, lustiger und böser als sie kommentieren nur wenige das Weltgeschehen bzw. die eigenen Kritiker. Das finde ich immer besonders schön. Und das macht sie unter anderem im besten Date-Night-Format, das das Fernsehen seit langem gesehen hat, finde ich, das deutsche Fernsehen. Diese Frau bringt mich jede Woche zum Lachen, zum Nachdenken und manchmal auch dazu, meinen Glauben an die Menschheit ein bisschen zurückzugewinnen. Und zwar spreche ich von der unfassbaren Sarah Bosetti. Ist Sarah Bosetti, falls ein, zwei von euch 6000 sie noch nicht kennen. Also es gibt irgendwie Comedy und Kabarett und Satire und alles zusammen königlich macht Sarah Bosetti. Also da liegen im Vergleich zu anderen, finde ich, Welten. Diese Autorin, Lyrikerin, Kabarettistin und Moderatorin und eigentlich schon seit Jahren schafft sie es irgendwie, Hass in Poesie zu verwandeln und rechte Parolen mit links zu zerlegen. Und sie ist dabei total charmant und klug und entlarvend. Und das Lachen bleibt den einen im Halse stecken und die anderen erleben lauter lachende Aha-Momente. Das liebe ich einfach. Also sie ist eine der wichtigsten Stimmen unserer Zeit. Bosetti Late Night gibt's auf Dreisat. Dann macht sie auf Social Media viele so, ich nenne es mal Snack-Formate, Bosettis Woche zum Beispiel. Na, cool. Oder diese Kommentarspalte, wo sie eben Kritiker vorliest und in unfassbar gut analysiert und dann eigentlich an ihrem eigenen Blödsinn zerschellen lässt. Ich liebe das. Also diese Kolumnen, preisgekrönte Bühnenprogramme gibt's von ihr und sie ist nicht umsonst mit dem Grimme-Preis, dem Deutschen Fernsehpreis, ausgezeichnet. Und also wer noch nicht mit Sarah Bosetti vertraut ist, einfach mal sich so diese Kurzformate, Kommentarspalte oder sowas, dauert 5 Minuten, ist auch immer zu aktuellen Themen. Also man kann da sehr gut sich mit dem aktuellen politischen, gesellschaftlichen Gedöns auseinandersetzen auf eine unfassbar gute Art und Weise.
Cool. Schmankerl der Folge. Ja, das waren ja 2 super schöne Schmankerls.
Lecker, lecker.
Lecker Schmankerls. Gar nicht eklig eigentlich.
Überhaupt nicht.
Ich habe mich gar nicht so geekelt und gefürchtet, wie ich es heute vielleicht erwartet habe hier in dieser Folge.
Du klingst, als wäre die schon vorbei, dabei ist sie mir jetzt gerade mal bei der Halbzeit.
Was?
Um ein bisschen Angst zu erzeugen.
Ach so, ja. Ich glaube, so eine voll logische Angst ist die Angst, dass jemandem was passieren könnte, dem man gerne hat, ja, also ob das Familie ist, Freunde, Partner, Partnerin und so weiter. Und wenn ich so genau drüber nachdenke, wir nehmen ja diese Folge früher auf, weil ich in den Urlaub fliege. Und ich habe nicht wirklich Angst vor Reisen, aber ich bin immer sehr aufgeregt vor Reisen. Vor allem, wenn ich wohin fahre, fliege und so weiter, wo ich noch nicht war. Und auch, weil ich gar nicht gern meinen Koffer pack. Ich ekel mich richtig vor Kofferpacken. Ich bin ganz schlecht im Kofferpacken.
Das gehört Michi.
Das weiß der.
Braucht sie dringend Hilfe, die Kate.
Der weiß das. Kofferpacken ganz, also wenn diese Folge kommt, da habe ich den ja schon gepackt. Heute packe ich ihn quasi wieder aus, wenn ich am Abend lande. Und ja, es ist, wir machen hier voll die Zeitreise. Richtig krass. Heute ist ja der 28. April, wenn diese Folge erscheint. Und an dem Tag komme ich wieder nach Hause.
Das ist da ja sehen schön. Wir uns. Dann kannst du gleich, wenn du zurückkommst, unseren Podcast anhören.
Dann kann ich, höre den noch im Flug, sozusagen.
Du sagst dem Piloten, der soll den laufen lassen.
Streamen. Rauf und runter.
Ja,
runter.
Ja, du hast völlig recht. Angst um unsere Liebsten, seien sie menschlich oder tierisch. Das ist ja. Das kann ich. Oh, ja.
Ja.
Das habe ich.
Ja, ich habe das auch. Das ist. Nee, sonst? Also richtig Angst sonst irgendwie? Weiß
ich auch nicht. So in schlechten Momenten, wenn man so Nachrichten anguckt, hat man so ein bisschen Angst ums Grundsätzliche.
Ja.
Wo geht die Reise hin? Rechts unten. Also das ist schon was, das habe ich des Öfteren. Und,
das ist belastend auf jeden Fall.
Das ist ätzend, aber da mag ich gar nicht so sehr.
Nee, und wir wollen jetzt auch nicht hier so mit.
Weißt du, was ich jetzt hier noch. Ich stolpere gerade über eine Notiz.
Tja.
Und weiß nicht, ob du dich dran erinnerst, mit dir ist ja noch nicht so lange. Nein, kannst du dich dran erinnern, was ganz fies ist? Ich glaube, das kann man schon ein bisschen mit Angst verbinden. Als Teenager, wenn es mit diesen Liebesdingen losgeht, fandst du das nicht die Hölle?
Was genau?
Stell dir vor, du standest auf jemanden und dann stehst du vor dieser Herausforderung, findet der mich auch cool?
Ich bin immer davon ausgegangen, dass die mich cool finden.
Ist ja klar. Okay, da hast du. Ich fand das fand ich immer sehr spannend.
Natürlich nicht. Ich hatte natürlich auch immer. Also,
und du bist ja unter diesen du bist ja in der Pubertätshormonhölle und du nimmst dich selber auch komplett anders wahr als eigentlich
ganz
alle
schlimm.
Anderen.
Aber
und, oh Gott.
Ich habe immer das Gefühl, ich wurde vielleicht noch schlimmer wahrgenommen, als ich mich selber wahrgenommen habe. Also meine,
ja, das glaube ich ist grundsätzlich sogar so. Man ist so selbstkritisch in dem Alter, ja, oh Gott.
Ganz fürchterlich. Und so die erste, so siebte, achte Klasse und so, da habe ich mal einen ganz fiesen Kommentar von einem Jungen bekommen, der mich bis heute beschäftigt. Und zwar hat er gesagt, du hast so breite Schultern, du schaust gar nicht aus wie ein Mädchen.
Ach,
also Gott. Ich war jetzt nicht sehr muskulös zu dem Zeitpunkt, aber ich habe einfach sehr, die sind einfach weit auseinander. Sagt man da dann trotzdem breite Schultern? Ich weiß das nicht. Also, und da hatte ich halt so einen Top an und dann dachte ich mir, ich sehe nicht aus wie ein Mädchen. Ich sehe nicht aus. Oh Gott, ganz fürchterlich.
Boah, ja, richtig fies. Ich kann es mir vorstellen.
Ja.
Ich war auch als Teenager leider ein Depp. Man lernt ja Gott sei Dank aber dann dazu. Aber so ein Kommentar, das ist genau das. Sowas sparen wir uns einfach. Andere Leute auch noch es ihnen zu sagen, dann wenn schon, dann denkst du aber halt die Fresse einfach.
Ja. Was aber eine sehr schöne Entwicklung ist mittlerweile, finde ich, ist so Frauen, die sich gegenseitig supporten auf Social Media und so weiter. Also gerade auch in dieser Sportbubble, wenn man sich mal Kommentarspalten durchliest und dann da Leute kommentieren, ja, heb doch mehr Gewicht und du wirst ja gar nicht Muskeln aufbauen, wenn du nur so wenig hebst und so. Aber wo dann andere Frauen, aber auch Männer in die Bresche springen und sagen, hey, du gehst wahrscheinlich gar nicht raus, sondern sitzt den ganzen Tag auf der Couch. Sie geht wenigstens überhaupt trainieren und so und dafür sollten wir sie feiern. Und
ja.
Da passiert gerade schon auch viel Schönes irgendwie auf Social Media. Ja, habe ich so das Gefühl.
Und das ist gut, ja.
Da gibt es auch viele sehr so Body Positivity Blogger und Bloggerinnen mittlerweile. Ich meine, Body Positivity auch schwieriges Wort, weil da gibt es natürlich auch Richtungen, in die das umschwappen kann, wo Body Positivity zwar schön ist, dass man es positiv sieht, aber es vielleicht trotzdem nicht gesund ist und so weiter. Also das ist auch wieder schwierig und vorsichtig zu betrachten insgesamt gesehen. Aber ich finde Social Media, zumindest in den Bubbles, in denen ich mich momentan bewege, enjoy ich das schon sehr. Ist schon irgendwie gerade ein ganz nicer Space. Keine Ahnung.
Was hast du gerade gesagt?
Ach so, verzeihen Sie mir.
Sprich im Boomer mit mir. Nein, Schmarrn, das ist schön, aber ja, das ist dann bleibend. Man sollte sich vielleicht tatsächlich auch so ein Umfeld schaffen. Auf Insta gibt es ja die ehemalige, eigentlich hat sie als Fitness-Influencerin angefangen, Luisa Dellert, die inzwischen einfach halt aufgehört hat, sich zu schinden und einfach ist, wie sie ist und ganz oft so analysiert so Videos von irgendwelchen kranken Idioten, die irgendwelche Frauen beurteilen, weil sie meinen, sie dürfen irgendein Speckröllchen oder was auch immer beurteilen. Ja. Und manche Leute willst du einfach watschen, gell?
Ja, aber die wird es immer geben und die gibt es auch zu jedem Thema. Ja. So. Aber
es ist mit diesem Relaten und Supporten und Unterstützen. Ich war vor kurzem auf einer Veranstaltung, da ging es um Frauen in der Politik. Und da waren Frauen aus, haben die Grünen Rosenheim und die SPD Rosenheim, haben das organisiert und jeweilige Vertreterinnen und dann halt auch gesprochen aus ihren Erfahrungen. Ja. Und man hat sich danach in der Diskussion auch drüber unterhalten, wo sind denn noch Stellhebel oder was müsste passieren? Und ich habe mich dann da auch nie zu Wort gemeldet und mir gedacht, ich muss jetzt auch nicht als Kerl da meinen Senf dazu geben, habe mir aber nur gedacht, was mir tatsächlich fehlen würde, sind ja wir. Also wir sind ja das Übel, sozusagen die Ursache des Übels sehr viel schon. Und dann müssten halt wir uns Kerle auch schon ein bisschen gegenseitig auch oft, also dieses Unterstützende und Beispringen, finde ich, müsste mehr sein.
Das ist cool.
Also auch wenn man irgendwo sieht, irgend so ein Pfosten und sei es nur in einem Kommentar, da müssten viel mehr von uns auch sagen, halt deine Klappe. Also, weil das hilft viel mehr als, glaube ich, auch, weil manche Männer sind einfach echt schlichte Gemüter. Und die müssen einfach von einem Bro gesagt bekommen, dass sie gerade ein Zipfel sind.
Ich finde das so witzig, dass du das so denkst, weil ich denke, das zum Beispiel nicht so, ja klar, wenn ich mir jetzt so aktuelle politische Entwicklungen anschaue, denke ich mir schon, ja, da könnte schon die ein oder andere Frau mehr, würde da vielleicht in so einer Runde nicht schaden, ja. Aber du denkst es ja aus der Männersicht raus.
Ja, klar.
Und ich denke mir aber immer so, egal, ob jetzt ein Mann einen Kommentar macht oder eine Frau einen Kommentar macht, der da unterstützt und hilft, Hauptsache ist, dass er gemacht wird.
Ja, okay.
Also, ich weiß auch nicht, butter dich da nicht zu sehr unter.
Nö, ich mich nicht.
Ja, so. Ich mich nicht. Ich mich nicht, Butter.
Ich mich nicht, Butter. Ich gebe mir Mühe.
Ja, voll gut. Mega gut. I appreciate that. Very much. Packen wir lustige Songs auf unsere lustige Playlist?
Unbedingt.
Möchtest du anfangen oder möchtest du nicht anfangen?
Unbedingt nicht.
Unbedingt nicht. Willst du, also ich habe mir natürlich Gedanken gemacht, passende Songs zu finden zum Thema Angst und Ekel. Und ich bin über einen total weirden Song gestolpert. Und ich bin über einen Song gestolpert, den ich mit 17 sehr gerne gehört habe. Welchen möchtest du zuerst?
Den mit 17.
Okay. 2007 haben Enter Shikari einen Song rausgebracht vom Album Take to the Skies. Der heißt Sorry, You're Not a Winner. Frei übersetzt. Entschuldigung, aber du bist kein Gewinner. Worum geht's? Der Text ist sehr kryptisch, aber typisch für die Band. Und zwar geht's um gesellschaftliche Ausgrenzung, um Leistungsdruck, um Enttäuschung, was diese Zeile Sorry, you're not a winner natürlich auch extrem ausdrückt. Was macht den Song besonders? Ist es so eine Mischung aus so, ja, Club-Energy, Hardcore, Brutality? Der Sänger, der sich wirklich sehr verausgabt und diesen Satz immer wieder rausschreit. Es ist so, ja, emotionaler Kontrollverlust gefühlt in diesem Song. Ja, aggressive Energie trifft so einen Sturm aus Lärm, Schweiß und Blut. Warum habe ich diesen Song ausgewählt? Weil ich tatsächlich mit 17 auf einem Konzert war von Enter Shikari. Und ich bin da mit zwei Kumpels hingefahren. Der eine hatte schon Führerschein und Zugriff auf ein Fahrzeug. Und wir sind nach Salzburg gefahren in einen kleinen Club. Und da haben die eben gespielt. Und es war ein fantastisches Konzert. Also es war so ein ganz weirder Abend. Die Band hatte, also die machen so, die haben so Techno- und Synthie-Einflüsse in diesem Hardcore-Sound und haben Trampolin auf der Bühne gehabt. Der Sänger, der springt dann auf diesem Trampolin und singt gleichzeitig. Und so. Es war so richtig Gaga. Und viele Leute aus der Emo- und Gothic-Szene haben sich da eben auch getummelt auf diesem Konzert. Und was richtig eklig war, um nochmal beim Thema ekel zu sein, auf einmal schreit's hinter mir. Ich gerade so voll am Pogen und keine Ahnung was. Und dann hat einfach irgend so eine random Tussi meinen Kumpel voll in den Arm gebissen. Oh mein Gott.
Warum?
Keine Ahnung. Und ja, wir sind dann da erstmal zu den Sunnies und haben ihn dann verarzten lassen. Aber die hat ihn halt echt krass gebissen. Ist mir so in Erinnerung gekommen.
Das nenne ich Ekstase.
Das war richtige Ekstase.
Oder Hunger, man weiß
aber
es nicht.
Aber cooler Song. Also hört da auf jeden Fall mal rein. Richtig starke Nummer.
Ich glaube nicht, dass ich dieses Bild jemals rausbekomme, dass die einfach den beißt.
Die hat ihn einfach gebissen.
Ich hätte gedacht, sie hätte mir jetzt vielleicht ins Knack gespielt.
Nee.
Aber beißen.
Also Kotzgeschichten wären auch gut gewesen heute beim Thema Ekel. Da habe ich gleich noch eine. Aber mach du erstmal einen Song auf deine Liste.
Jetzt pass auf.
Unsere Liste.
Jetzt halt dich fest.
Woran denn schon wieder?
An dem Fakt, dass mein Lied aus dem Jahr 2007 stand.
Nein.
Ja, ich schwöre.
Das gibt's doch nicht.
Ist irre, oder?
Ja?
Es nennt sich Is There a Ghost von The Band of Horses.
Ah.
Kennst du? Ist so ein
ich glaube schon.
Indie-Song mit einem ganz einfachen Text, 14 Wörter lang. I could sleep when I lived alone. Is there a ghost in my house? Und mantraartig wiederholt sich dieser Text. Aber das Lied ist geil, so eine erst so zarte, rockige Gitarrenmelodie, ganz dann so ein treibendes Schlagzeug und dann so Southern Rock. Und dann irgendwann geht's so richtig los, steigert sich. Das Video ist auch ziemlich witzig, weil eben da Menschen immer die Kissen geklaut werden und man weiß nicht, ist das eben dieser Geist oder bisschen verrückt. Aber finde den richtig geil, den Song, und erzählt so ein bisschen eben über Schlaflosigkeit, Einsamkeit oder vielleicht ist es auch ein Geist, man weiß es nicht. Das ist bis 2016 war Is There a Ghost der erfolgreichste Song der Band. Die sind jetzt nicht so, das ist eine Indie-Band, Platz 34 der US Alternative Charts erreicht. Also das sind so die Höhepunkte dieser Band, aber der Song ist irgendwie geil.
Cool.
Mag ich total gern.
Okay, packen wir drauf. Ich bin bei meiner Recherche nach kuriosen Songs, die vielleicht mit was Ekligem oder Angst zu tun haben, auf einen super absurden Song gekommen, den ich selber noch nie vorher gehört hatte. Ich habe ihn mir natürlich dann aus Recherchezwecken angehört und für einigermaßen gut befunden, als dass ich ihn auf die Liste packen möchte. Habe natürlich auch überprüft, wie viele Streams hat dieser Song auf Spotify, und er wurde sagenhafte 7 Millionen Mal schon gestreamt. Ich wette aber, dass niemand von euch da draußen und auch du, Christian, diesen Song, ihr kennt ihn nicht.
Also, ich hab den geschrieben.
Du hast ihn geschrieben? Ja, schauen wir mal. Also, ich sage euch erstmal, wie die Band heißt. Die Band heißt King Missile. Missile geschrieben, könnte auch italienisch sein.
Ginga Missile.
genau. Nein, Missile, sage ich jetzt einfach mal. Und der Song heißt Detachable Penis, was frei übersetzt heißt abnehmbarer Penis.
Na gut, ich weiß doch nicht.
Ja, also im Song wird, das ist natürlich absolut bizarr, wie dieser Sänger trocken davon erzählt, dass er aufwacht und halt einfach das beste Stück verschwunden ist und er dann durch die Stadt zieht, um ihn wiederzufinden. Das ist wild.
Sigmund Freud.
Das ist so ein bisschen Satire, Comedy, Körpergrusel, hätte ich es jetzt genannt. Also wirklich verrückt, aber dennoch sehr rhythmisch, eingängig. Ja, da kann man gut mitsingen. Den hören wir uns einfach mal gemeinsam an.
Ich stelle mir
an.
Das Video vor wie bei Ashcroft, David Ashcroft. Verdammt.
Aha, genau so.
Symphony-Dingens.
Also ich finde es total absurd und möchte, dass ihr da mal reinhört und dann lasst mal Feedback da. Gemeinsam möchte ich dazu Sendungen mit euren Klo-Geschichten. Ja. Ja.
Stimmt, oh Gott, also dein Postfach, das wird die nächsten,
boom,
nächste Zeit fantastisch.
Ich habe Urlaub, mir wird's langweilig.
Ich kann mir dieses Lied jetzt, ich muss mir jetzt auch gleich anhören.
Detachable Penis. Ich finde, es ist einfach nur gut.
Richard Ashcroft meine ich jetzt.
Es geht gut von der Zunge.
Hilf mir.
Wo? Wobei? Der wildes Tippen
wenn
hier.
Wenn ich jetzt das sage.
Wildes, nervöses Zwei-Finger-Tippen.
Es kann nicht sein, dass das Tastatur. Lied dir jetzt nicht einfällt und mir nicht. Von The Verve.
The Verve? Jetzt machst du erst einmal deinen zweiten Song auf die Liste. Du musst das jetzt retten, nachdem ich da schon wieder so einen...
Ja, ich weiß nicht. Wobei, ich habe natürlich mal wieder in meine Balladenmottenkiste greifen
müssen.
Und zwar, wenn ein Song in einem Film ist, mehr als nur Musik ist, weil er gleichzeitig Herz und Zwerchfell trifft, dann kann es sich nur um diesen Song handeln. Herz. Suddenly Seymour. Kennst du das Musical Little Shop of Horrors?
Nein.
Wenn nicht, hast du jetzt gleich eine Hausaufgabe. Gesungen wird in der Verfilmung, die wirklich absolut Kult ist. Also das ist sowas wie Rocky Horror Picture Show, nur, also ähnlich schräg und einfach cool. Gesungen wird also in dem Film von Audrey, das ist ein Duett, gespielt von Alan Green, eine unfassbar gute Sängerin, und von Seymour. Seymour wird gespielt von Rick Moranis. Das ist dieser Kleine aus den Ghostbusters zum Beispiel. Und die singen dieses herzige Duett aus dem Jahr 1986, stammt die Verfilmung. Das ist sozusagen das emotionale Zentrum des Films. Ein großgestiges Liebesgeständnis und macht wirklich ein unvergesslicher Moment, weil du musst wissen, diese Audrey, so eine in dem Film so eine dralle Blondine und die landet immer nur in toxischen Beziehungen und erkennt, als sie dieses Lied singen, eben, dass da jemand ist, der sie so mag, wie sie ist und endlich als sie sieht, als Mensch und nicht als sexy, dralle Dekofigur. Und Seymour ist eben so ein ganz schüchterner, tollpatschiger, kleiner Blumenladengehilfe, der arbeitet in dem Shop of Horrors. Also da geht's in dem Musical geht's eine fleischfressende Pflanze from outer space.
Geil.
Und der wächst eben im Laufe der Handlung über sich hinaus und beide singen sich ihre Ängste und Selbstzweifel aus sich heraus und erkennen sich beide und suddenly Seymour is standing beside you, erkennt sie, und das ist wirklich wunderschön, eine unglaubliche Ballade. Und dieser Song und das Musical stammt aus der Feder von Howard Ashman und Alan Menken, die haben ganz viele später so Super-Disney-Songs gemacht, aber Little Shop of Horrors ist schon ganz großes Kino. Das ist so düster, schrill, verrückt, also wirklich
das
geil.
Gut.
Und diese Alan Green, die hat das schon in der Off-Broadway-Version, also das kommt ja von der Bühne gesungen, und das ist ikonisch.
Also bei fleischfressender Pflanze from outer space
hat mich gehabt. Da spielt auch zum Beispiel Steve Martin eine, und jetzt kommst du, Zahnarztrolle.
Oh, na super.
Einen Killer-Zahnarzt, einen Gang, der seine
toll.
Patienten ins Eck bringt, aber keine Sorge. Nimmt kein gutes Ende.
Okay.
Also sehr leuchtend, sollte man sich anschauen, nicht nur anhören. Du packst es auf die Playlist, aber schaut es euch auch an.
Weißt du, an was ich mich gerade erinnern muss?
Nein, warte. Telepathisch, nein.
Und? Ich habe mal einen Artikel fürs Magazin geschrieben. Und zwar über den Dominikus Weiß. Und seine Raritätensammlung.
Ja, stimmt.
Und da gab es auch eine Abteilung mit so alten Zahnarztutensilien und so Zahnarztstühlen. Holy moly, das ist richtig, richtig bäh gewesen.
Ja, da hat man früher ganz schön den Mund umeinander gereiht.
Ja, aber diesen Artikel, den habe ich sehr gerne geschrieben. Der war lustig. Ja, den suchen wir vielleicht nochmal raus.
Boah, oder? Haben wir den online?
Wenn nicht, dann wird's Zeit.
Dann fliegen sie es hinterher.
Sag mal, du hast mir ja mein Buch wiedergebracht, gell, um hier nochmal auf die Drachenliebe zurückzukommen. Hier, Fourth Wing, Flammen geküsst.
Korrekt.
Ist das, soweit hast du gelesen?
Ich glaube.
Ist das korrekt? Ich guck mal. Okay, ja. Ah ja. Verstehe schon.
Also jetzt wäre es eigentlich, jetzt beginnt der Teil, wo man dann wahrscheinlich für den nächsten nochmal angefixt wird.
Ja, mit Sicherheit.
Jetzt
genau.
Sind es da irgendwo am Arsch der Welt und...
Ach, ist das schön. Vielleicht muss ich das auch nochmal lesen. Aber fliege ich in den Urlaub nur mit Handgepäck.
Ja, aber du hast da dein elektronisches Lesegerät dabei, oder?
Mein elektronisches Lesegerät, da muss ich aber gerade Akuta lesen. Übrigens, kleine Empfehlung. A Curd of Thorns and Roses. Oder auch im Reich der sieben Höfe, um es auf Deutsch zu sagen. Gibt es, glaube ich, 5 oder 6 Bände. Ich bin gerade bei Band 3. Und das ist sehr schön für alle, die auf Fantasy stehen und auf Rollen, die sich verrückt entwickeln, wie man es von Anfang an nicht erwartet hätte. Also ich hätte das nicht erwartet. Ich dachte, die bleibt bei dem ersten Typen, ohne jetzt mal zu spoilern.
Aber nein. Offenbar nicht.
Dong.
Du, bevor wir jetzt allzu weit meandern, ich möchte diese Kotzgeschichte schon noch hören.
Die Kotzgeschichte? Fantastisch. 2014 hat sie sich zugetragen. Ich war in Kalifornien und wir sind wandern gewesen auf so einem Hike. Und da waren sehr viele andere Leute auch. Es war ein sehr schöner Weg, da so ein Wald hinauf. Und wir haben viele Salamander gesehen und da ist ein Fluss vorbeigeflossen. Da standen sogar ein paar Rehlein drin. Also es war ein wunderschönes Setting für so eine zauberhafte Waldwanderung in einem Nationalpark. Ich weiß gerade nicht mehr, welcher genau das war, aber das finde ich nur mal raus. Da waren wir in mehreren. Und die bringe ich seitdem ein bisschen durcheinander. Ich meine, 11 Jahre geht, da kann sich schon mal was verschieben im Hirn. Jedenfalls ist eine Familie vor uns gewesen, die dort auch gewandert ist. Und der Vater hatte so eine Kraxe auf dem Rücken, wo ein Kind drin saß. Und es war schon ein bisschen ein Weg, wo man jetzt einmal so ein bisschen über Stock und Stein auch hat gehen müssen und so. Und das Kind wurde da halt ordentlich durchgerüttelt, könnte man sagen. Auf einmal macht es rup. Und dann hat ihm das Kind einfach voll ins Genack reingespielt. Das war sehr lustig.
Ja, ist fies. Wobei es ja auch immer so ein bisschen, wenn man irgendwo allzu nah dran ist, will man ja gern fast immer mitspeimen. Also wenn man es riechen muss, das ist die Hölle. Riecht irgendwas so eklig wie Kotze.
Kommt drauf an, was man gegessen hat.
Findest.
Und wie lange es her ist.
Also. 3 Wochen.
Ja, keine Ahnung. Also jetzt kann ich die richtig ekligen Geschichten auspacken. Hast du schon mal, du hattest ja auch schon mal eine Katze. Mhm. Und Katzen, die neigen ja dazu, dass sie manchmal sich einfach so ein bisschen überfressen.
Ja, die speiben recht oft eigentlich.
Ja, also die Luni speibt nicht oft, aber manchmal, wenn die so richtig Bock hat zu essen, dann frisst die viel zu viel. Also seitdem das passiert ist, bekommt sie auch kein Trockenfutter-Schüsselchen mehr hingestellt, sondern die hat so ein Fummelbrett, wo sie sich das so langsam rausfummeln muss. Da.
Ist das ein Fummelbrett? Bist du dir sicher, dass das für die Katze ist?
Ja, sehr sicher. Ich schicke dir mal ein Foto. Jedenfalls hat sie sehr viel auf einmal gefressen und dann kotzt sie das halt wieder aus und dann guckt sie es aber so an und denkt sie so,
Schaut drum.
Und dann frisst sie es wieder. Ja. Ja, das sind gute Kotzgeschichten.
Ja, an der Stelle haben jetzt sehr, sehr viele Boomer und weiter kann ich nicht sprechen. Punkt. Das reicht.
Was? Es geht nicht.
Weiter kann ich nicht sprechen. Vergesst, was ich gerade...
Okay, wir gehen raus aus deinem Hirn.
Ja.
Hinein in geschriebene Zeilen. War fast schon poetisch.
Ja.
Es kam das Wort Po vor.
Und ein Ethisch.
Ethisch.
Hektisch vom Ecktisch.
Oh Gott. Also, was passiert heute mit unserem
Es
Sebastian?
Wird nicht so schlimm. Heute geht's einfach, ich glaube nicht, warte mal.
Kein Klo.
Kein Klo. Kein Klo weit und breit.
Gut.
Ich fange jetzt mal an.
Alles klar.
Andere machen Sudoku oder Kreuzworträtsel. Ich erfinde dumme Ausreden, denkt Sebastian und fragt sich in der gleichen Sekunde, ob ein eingerostetes Hirn oder seinetwegen gleich eine ausgewachsene Grenzdebilität nicht 1000-mal angenehmer wäre als diese Tortur. So richtig geglaubt hat ihm Karin die Story mit dem Improvisationstheater nicht, glaubt er. Dass er einfach mal spontan seinem theatralischen Talent hatte freien Lauf lassen wollen, das Kind in sich quasi von der Leine lassen, indem er mit ihr eine Art Loriot'schen Sketch durchspielte, mit Huhn statt Nudel. Sie hatte die Sache zwar zunächst auf sich beruhen lassen, aber ihm wirklich abgenommen? Wohl kaum. Sonst hätte sie zu Hause, nachdem sie die Babysitterin verabschiedet und die kleinen Ganoven ins Bett gesteckt hatten, nicht darauf bestanden, dass er sich mal durchchecken lassen solle. Hey, ich bin topfit, hatte Sebastian gegrunzt, seinen Bauch eingezogen, den Bizeps angespannt und Karins süffisante Miene mit geradezu schwarzen, eggerischem Gleichmut ignoriert. Ich spreche von deiner Birne, nicht von deinem Body, hatte sie geantwortet, ihm ein Gute-Nacht-Küsschen auf die Stirn gehaucht und das Licht gelöscht. Während sie ihm sanft das eingebildete Sixpack streichelte, hatte sie ihm ins Ohr geflüstert, dass Männern in seinem Alter eine Therapie nicht schaden könne. Tja, und da brauchte sie sich wirklich nicht zu wundern, dass sich bei ihm nichts regen wollte. So ist das halt bei Männern in seinem Alter. Pff. Egal wie alt. Wenn ein Mann sein Leben liebt, widerspricht der Mann der Gattin nicht. Also hatte er versprochen, einen Termin zu vereinbaren. Und auch gleich einen bekommen, hatte er jedenfalls behauptet. Und war kurzzeitig verwirrt gewesen. Was sagte das aus über seine Ehefrau und ihn, dass Karin ihm eher glaubte, binnen weniger Tage einen Termin bei einem Facharzt zu bekommen, als ein aufgehender Stern des Improvisationstheaters zu sein? Egal, denn seinen erfundenen Arzttermin konnte er nun nutzen, um sich vorzubereiten. Früher oder später würde er mit dem vermaledeiten Snorre den Wendelstein besteigen müssen. Und da wollte er gut gerüstet sein. »Guten Tag, mein Name ist Brettschneider, ich kaufe hier ein«, hatte er dem erstbesten Verkäufer des hiesigen Sportfachhandels ins Gesicht gezwitschert. Aber der Banause war offensichtlich ebenfalls weder mit dem Werk von Loriot noch mit der befreienden Wirkung des Improvisationstheaters vertraut. Und so hatte Sebastian nur einen mitleidigen Blick und die trockene Antwort »Servus, ich bin der Flo, ich arbeite hier«, geerntet. Jetzt stehen sie in der Bergsportabteilung und Sebastian deckt sich mit sämtlichen Utensilien ein, die ein vernünftiger Wandersmann laut Fachmann Flo für die persönliche Erstbesteigung des Wendelsteins benötigt. Funktionswäsche für drüber und drunter. Schneidig schaut er aus, findet Sebastian, als er sich im Spiegel begutachtet. Rucksack, 30 Liter mit integrierter Powerbank und Trinksystem. Erste-Hilfe-Set, Stirnlampe, Brotzeitbox, zwei Trinkflaschen, eine aus Metall, eine aus Silikon, Carbon-Tracking-Stöcke, Bergschuhe, knöchelhoch, isolierend, atmungsaktiv, wasserdicht und natürlich steigeisentauglich. Sebastian stapft stolz über die aus Holz und Geröll angelegte Teststrecke. Der Rucksack sitzt wie eine Eins, die Stecken bieten Stabilität. Es fehlt nicht viel und er improvisiert einen authentischen Jodler. So alpinistisch fühlt er sich. Erst als Flo ihm einen Biwaksack in die Hand drückt, wird Sebastian stutzig. »Moment, was soll ich denn damit?«, fragt er. »Ja, du bist lustig«, sagt Flo. »Wenn du unverhofft da oben übernachten musst, dann willst du doch vor Wind und Wetter geschützt sein, oder nicht?« »Ja, schon«, sagt Sebastian. »Aber der Wendelstein ist ja nicht direkt eine Hochtour. Ich meine, da fährt ja sogar eine Bahn rauf.« »Sag einmal, bist du ein Preis?«, fragt Flo. »Nein«, stottert Sebastian. »Ein waschechter Bayer, Ehrenwort.« »Und hast zwei gesunde Haxen.« Sebastian blickt an sich herunter. Nachdenklich begutachtet er die grellorange Funktionshose, die sündhaft teuren Gore-Tex-Stiefel. Er nickt. »Dann gehst Felix zu Fuß den Berg hoch, du stinkfauler, lahmarschiger Flachland-Indianer. Haben wir uns verstanden?« Sebastian nickt noch einmal. Er entledigt sich sämtlicher Ausrüstungsgegenstände, schiebt sie unter ein Regal und zeigt Flo den Stinkefinger. In dessen Gesicht sitzt ein breites Grinsen. Sebastian schüttelt den Kopf. Nur die Bergschuhe trägt er zur Kasse.
»Eine gute Wahl«,
flötet die Verkäuferin. »Danke«, sagt Sebastian.
»Unser Lawinenschutzsystem wäre gerade im Angebot«,
sagt die Dame. »Ach, leck mich doch, Snorre«, sagt Sebastian und klatscht seine Bankkarte auf den Tresen. »Wäre ich lieber zum Psychiater gegangen«, denkt er.
Betthupferl. Sehr schön. Er bereitet sich vor.
Er will gerüstet sein.
Für seinen Ausflug. Wo soll das noch hinführen?
Na, erst einmal einen Berglauf.
Erst einmal, denkst du? Wer weiß.
Vielleicht doch nicht.
Sehr schön. Wir sind am Ende dieser Folge angekommen, mein Lieber.
Schade.
Haben es ganz ohne Lachflash geschafft heute. Nicht schlecht.
Auch eine Leistung.
Auch eine Leistung. Es bleibt uns nur, wie immer, zu sagen, abonniert diesen Podcast. Hinterlasst auch gerne eine Bewertung, ein paar Sternchen. Meldet euch mit Themenwünschen und Feedback und euren Klogeschichten sehr gerne an
telekom.aurel.
Die kommt bestimmt an. Nee, die E-Mail-Adresse lautet podcast@himmelblau.com.
Das kann ich so bestätigen.
Sehr gut. Wir verabschieden uns. Habt eine schöne Woche. Beziehungsweise zwei, bis wir uns dann wieder hören. Auf Wiederhören.
Ciao, ciao.
Himmelblabla ist eine Produktion der Himmelblau Media GmbH. Moderation: Katrin Faber und Christian Topel. Aufnahme und Schnitt: Simon Gmach. Musikalische Untermalung: Dominikus Fuchs. Kontakt: podcast@himmelblau.com. So, jetzt ist aber Schluss. Bis zum nächsten Mal.